Prophetie ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung für alle, die damit zu tun haben. Und warum gibt es so viele Konflikte im Bereich von Prophetie und Heilung? Unsere zwei Themen heute. Ich versuche das so ein bisschen auszugleichen. Ich werde natürlich nicht alles sagen können. Viel sagen könnten ist da zum Sagen. Aber die Zeit wird nicht die Möglichkeit geben, so ausführlich detailliert den Bereich von Prophetie und Heilung zu lehren, wie es auch notwendig wäre, um das ein vollständiges Verständnis zu bekommen über das Wirken Gottes. Gabe der Prophetie und der Heilung haben zu wollen, ist ein gutes Verlangen, aber wir müssen auch wissen, wie wir damit umzugehen haben. Und wir müssen wissen, was sagt uns das Wort dazu, nicht das, was wir darunter vorstellen. Wir kriegen immer dann Probleme, wenn wir eine Vorstellung haben von Diensten der Prophetie und der Heilung. Und unsere Vorstellungen finden sich nicht wieder. Dann haben wir ein Problem. Aber es geht nicht darum, mit welcher Haltung wir Dinge aus uns heraus betrachten, sondern was sagt uns das Wort im Umgang mit Prophetie. Es mag sein, dass einige von euch prophetische Erfahrungen gemacht haben oder noch keine. Am besten habe ich immer mit Leuten schlecht. Ja, das wollte ich nicht gerade so sagen. Am besten ist immer keine. Aber egal, welche Erfahrung du mitgemacht hast oder was du gelesen hast, was publiziert ist, ich sage mal im YouTube-Zeitalter, lässt sich das nicht vermeiden, was vor 50 Jahren, ich sage mal so, zirkuliert ist durch Briefe, was auch immer, oder durch schriftliche Publikationen, das ist, hat auch gebraucht, erreichte nie so eine breite Masse an Leuten, aber heute im YouTube-Zeitalter kann jeder sich hinstellen und in 3-4 Minuten hat er vollständig und vollkommen hat er sich publiziert. Ja, bitte? Ja, ich bin immer in Bewegung. Weil der Geist Gottes auch Bewegung ist. Du weißt ja nie, wo er sich gerade aufhält. Und so kann es dazu kommen, dass du Informationen bekommst und aufnimmst, wo ich immer sage, sie sind nicht gerade dienlich zum Dienen in der Gabe der Prophetie und den Dienst richtig zu verstehen. Gott möchte nicht, dass durch Dienstgaben Enttäuschungen entstehen. Enttäuschungen entstehen immer dort, wo wir A, Vorstellungen haben und B, wo die berufen sind oder die meinen, das ist auch ein herausforderndes Thema, die meinen darin berufen zu sein, aber Gott hat sie gar nicht gerufen. Schon der Prophet Jeremia hat sich beklagt und sagt, ey, die reden und behaupten, du hättest mit ihnen gesprochen. Und Gott sagt, ja, sie sagen, ich habe zu ihnen geredet, aber ich habe nie zu ihnen gesprochen. Sie reden, obwohl ich nicht zu ihnen gesprochen habe. Prophetie ist ein komplexes Thema, ein herausforderndes Thema. Ich sage mal im Bereich der Heilung, wenn einer sagt, ich habe so den Heilungsdienst schlechthin, ja, sagst du, gut, Kranke haben wir alle Zeit unter uns, dann bete mal und dann wirst du ja sehen, ob der Geist Gottes sich dazu stellt oder ob das nur eine Meinung ist. Dann tut sich schnell was. Bei Evangelisation genauso. Auch ein Thema, das ich gerne auf dem Herzen habe, vielleicht predige ich morgen früh darüber. Was ist eigentlich erfolgreiche Evangelisation? Da haben so manche sich gesagt, du hast mir einen religiösen Geist von mir genommen. Ich bin richtig entspannt. Wir müssen mal sehen, wie Jesus als Evangelist tätig war. Nicht, wie wir uns das vorstellen, wie andere das publizieren. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber wenn jemand sagt, oh, ich bin der schlechthin der Evangelist, der alles erreicht in dieser Stadt, dass sich alle bekehren, sagst du, kein Problem, wir gehen immer mal in die Öffentlichkeit, dann leg mal los. Und er legt los. Und du sagst dir, was redet der da eigentlich? Und er wacht einfach am Ende, das Ganze, was er gesagt hat, einen Aufruf zu machen. Und da, die Leute heben die Hand. Da ist es nicht das, was er wie gesagt hat, sondern der Geist Gottes hat sich dazu gestellt. Das lässt sich relativ schnell herausfinden. Aber eine Prophetie, das ist nun mal so, braucht Zeit. Und in einer Prophetie zur Wirklichung gehört viel dazu. Nun haben wir immer den Spannungsbogen. Da ist doch geredet worden. Und wenn ich heute den Begriff Propheten, prophetisch und dergleichen benenne, dann meine ich nicht die sagen, Gott habe zu ihnen geredet und sie reden, aber Gott hat nie mit ihnen gesprochen. Ich meine denen, die unterwegs sind und prophetisch autorisiert sind, weil Gott sich dazu bestätigt hat. Von denen rede ich und die meine ich. Nun ist das so eine Sache mit dem Reden Gottes. Die Frage, die sich doch stellt, und das ist da die Spannung, die viele nicht verstanden haben, weil es ihnen nicht gesagt wurde. Ich sage immer, das Wollen ist das eine, wir müssen auch den Gaben des Geistes lehren, sonst kriegen wir ein Riesenproblem. Aber Gott hat doch gesagt. Und warum ist das so nicht geworden, wie es gesagt wurde? Das will ich dir sagen, woran das liegt. Ich gehe davon aus, Gott hat wirklich geredet. So, jetzt musst du Folgendes verstehen. Das geschriebene Wort Gottes, die Bibel, ist ein prophetisches Buch, das wissen wir. Und haben sich Teile der Prophetie erfüllt, sind in der Erfüllung und wird sich vollständig erfüllen, was die Bibel uns prophetisch geschrieben hat oder Gott hat schreiben lassen. Das ist unumstößlich, das kommt. Und jetzt müssen wir Folgendes verstehen. Wie im Alten auch, ich will es sagen, aber im Alten haben die Propheten, doch, ich komme da auch zu, wenn ich die Zeit heute noch nehme. Ich sage jetzt nicht einfach, was der Herr, sondern ich sage es dir von der Bibel auch und belege dir das. Jetzt musst du Folgendes verstehen, was das Prophetische angeht, selbst bei den Propheten im Alten Testament. Prophetie liegt im Bereich des Möglichen, aber nicht des Unausweichlichen. Ich rede von prophetischen Reden durch Propheten im Alten und im Neuen Testamentlichen. Das heißt, muss Folgendes begreifen. Gott ist Gott und ist allwissend. Und er weiß, ob jemand mit der Prophetie handeln wird, drauf eingehen wird. Aber er weiß auch, dass es Menschen, Bewegungen, Gemeinden, wir haben das ja immer mal wieder, die Prophetie zwar hören, sie ein Stück weit auch, ich sag mal, annehmen im Sinne von, ja, wir spüren und wir hören und wir empfinden das, da ist der Herr drin. Aber sie tue nicht oder beginne nicht mit den Teilen der Prophetie. Ein ganz wichtiger Aspekt bei Prophetie, du musst dich mit denen teilen, die du nicht verstehst und nicht zuordnen kannst, die dir irgendwie nichts sagen, mit denen musst du nicht arbeiten. Sondern bei der Prophetie arbeitest du mit den Teilen, von denen du sagst, die kann ich vor Gott, vor dem Wort Gottes, vor den Menschen und vor anderen verantwortlich machen. Das tust du. Und Teile der Prophetie, die du nicht verstanden hast, die lässt du draußen erstmal liegen, bis Gott sie offenbart. Und jetzt ist Gott Gott. Und wenn wir Gott verstehen und begreifen, ein Stück weit, sage ich jetzt mal, vollständig wird uns das nicht gelingen, zumindest sagt die Bibel das, ja. Gott redet, auch wenn er weiß, dass eine Prophetie nicht umgesetzt wird. Das ist Gott. Und wenn wir Prophetie hören, zu Bewegungen, zu Gemeinden und zu Einzelpersönlichkeiten, sind wir nicht Gott, der die Menschen wirklich minutiös, sekundengenau sieht, begleitet, kennt und weiß. Wir nicht. Wir wissen einmal nicht, was ist passiert in dem Weitergehen derer, die eine Prophetie empfangen haben. Auch wenn Gott weiß, dass darauf nicht eingegangen wird, redet er, weil er Gott ist und das Beste will. Prophetie ist ein Angebot hin zu den Herzen der Menschen. Das können sie annehmen, sie können das umsetzen, aber sie können es auch sein lassen. Und jetzt müssen wir vollkommen unterscheiden. Wir sind Hörer, Zuseher von Prophetie und beobachten die Entwicklung derer, die Prophetie betrifft, und sind erstaunt, dass die Dinge nicht geschehen. Aber sie geschehen nicht, weil Gott nicht drin war in der Botschaft, sondern weil sie auf ihrem Weg der Entscheidungen nicht dem gefolgt sind und an Gott unter Umständen sogar nicht geblieben sind, dass die Prophetie nicht in die Realität kommen konnte. Ich habe vor zig Jahren, oder über 20 Jahre her, einen jungen Mann in der Elim Mundsburg seiner Zeit gedient, habe ihm eine Botschaft gegeben. Ich war vorne und er saß da, was weiß ich, in der vierten Reihe. Und die Kraft Gottes kam so auf ihn, dass ich gedacht habe, gleich fällt er um, die ganze Stuhlreihe mit. Und später sprach ich dann mit seiner damaligen, also deinen Ex-Verlobten. Und sie sagt, er ist nicht meinem Herrn. Vielleicht ist ihm die Prophetie zu Kopf gestiegen. So, nun kam ich, stehe ich davor, ja. Das heißt, so komme ich auf diese Äußerung, die ich heute treffe. Habe ich mir Gedanken gemacht. Was ist da los? Was ist da passiert? Und dann habe ich mir gesagt, wenn Gott geredet hat und er sich verändert und er an Gott bleibt oder sich wieder Gott zuwendet, kommt die Prophetie, wenn er es dann will, wieder in die Realität. Wir müssen also den Spannungsbogen aushalten und wir müssen, ich sage es jetzt nicht zur Rechtfertigung, ich weiß ja, prüft alles, gut, überhaltet jeder Dienst und jede Persönlichkeit, muss sich natürlich auch an Fragen stellen und auch eine Kontrolle unterwerfen, auch vom Wort Gottes her. Aber wir müssen Prophetie von Propheten trennen. Es gibt so die Aussage, wo bleibt denn die Rechenschaftspflicht der Propheten? Du redest, was du meinst, empfangen zu haben, um die Prüfung dessen, ob es annehmbar ist, glaubwürdig ist, zutreffend ist, überhaupt was aussagt für den. Das obliegt nicht dem Propheten. Ein Prophet ist auch nicht dafür verantwortlich, dir Verantwortung abzunehmen und für dich Entscheidungen zu treffen. Er ist dazu da, das, was er sagt, dass ich meine empfangen zu haben, dir zu geben. Und in dem Moment, wo der Prophet gesprochen hat, ich komme zu den Bibelstellen heute noch, ist die Verantwortung des Propheten weg. Die Verantwortung des Propheten liegt darin, verantwortlich vor Gott, in Verbindung mit dem Wort Gottes, nicht Dinge sagen, sag ich mal, die dem Wort Gottes widersprechen. Ihr kennt ja so, es gibt ja hier und da jeder Berufszweig, sag ich mal, in unseren Kreisen, hat ja so seinen Witze, ja, sag ich mal, so sagen darf. Ihr kennt ja diesen Spruch, wo einer nach vorne kommt und sagt, ich, der Herr, euer Gott, rede, ich kann verstehen, dass ihr Angst habt, ich fürchte mich auch manchmal. Da sagt natürlich jeder, das kann ja nicht vom Herrn sein. Gott wird sich nicht fürchten. Aber versteht ihr, solche Dinge sind im Glauben deutlich. Das heißt, wenn du Prophetie, Zeuge bist von Prophetie, aber auch an dir Prophetie erlebst, dann kommt es zu einer Entscheidung. Und jetzt sagt ihr, jetzt will ich da gleich mal in das Wort hineingehen. Wenn wir Pfingsten haben und über Pfingsten gesprochen wird, als Pfingstbotschaft, dann fangen die meisten an mit Apostelgeschichte 2. Sie waren beieinander, empfingen den Heiligen Geist, kriegten das Feuer und wurden Zeugen. Wisst ihr, was vor Pfingsten im Leben der Jünger war? Eine Prophetie. Es heißt in Apostelgeschichte 1, Vers 4, als Jesus wieder einmal bei ihnen war und mit ihnen aß, schärfte ihn ein. Bleibt in Jerusalem, wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich euch sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Jesus sagt, ihr bekommt etwas, was ihr nötig habt. Ich lasse mich gerne korrigieren, ich lasse mich sozusagen theologisch weiter durch Dritte weiterbringen, egal wie ich das Neue Testament rauf und runter lese. An keiner Stelle finde ich irgendeinen Ansatz von einer Aussage der Jünger, die gesagt haben, Jesus, wenn du nicht mehr unter uns bist, wer treibt uns an? Wer ist unser Mentor? Wer lehrt uns? Woher nehmen wir das, damit wir dir, Gott, dienen können? An keinster Stelle. Und jetzt sagt Jesus vor der Himmelfahrt zu ihnen, ihr werdet etwas bekommen, was ihr braucht. Wisst ihr, das ist so befreiend. Diese Botschaft, da ist schon eine ganze Botschaft mit drin. Wisst ihr, du bekommst immer das, was du nötig hast, wenn es soweit ist von Gott. Er gibt dir, was du brauchst. Ich glaube, dass Menschen heute Morgen hier sind, die es hören müssen. Ich empfinde das im prophetischen Geist. Jesus sagt, wenn es soweit ist, hast du, was du brauchst. Viele versuchen, Glauben auf Vorrat zu bringen. Oder Gebet vorbereiten, sozusagen. Ich bereite mich schon gebetsmäßig auf irgendwelche Situationen vor, die ich mir vorstellen kann. Sondern Jesus sagt, ihr bekommt, was ihr nötig habt, wenn Zeit und Stunde, wenn es soweit ist. Deswegen brauchst du dir keinen Kummer, keine Sorgen machen über das, was kommt, über eine mögliche Entwicklung. Ich weiß, wovon ich rede. Wir sind selber mit meiner Frau in einer ganz persönlichen Herausforderung und in einer wirklich nicht einfachen Lage. Und deswegen vertraue ich meinem Gott. Wir gehen in den Tag nicht blind, wir vertrauen ihm im Tag. Jeder Tag hat seine Sorge, Mühe und Plage. Und Jesus sagt, sorget euch nicht. Ich sage es denen, ich glaube, dass es prophetisch gesagt werden soll. Warum sagt Jesus, sorget euch nicht? Das will ich dir sagen, weil er weiß, dass wir uns Sorgen machen können. Sonst hätte er das nicht sagen müssen. Aber die Antwort, die du heute hören musst, sorge dich nicht. Das ist die einfache Botschaft, die er dir mitgibt. Und es ist nicht die Frage, wie du das hinbekommst, wie du das irgendwie aufbringen kannst, diese sich nicht sorgen, sondern es kommt dir gegeben von Gott. Du kannst es empfangen. Ich werde nachher Leute nach vorne rufen. Ich glaube, das ist der Moment, wie ich im prophetischen Geist empfinde und die Hände auflegen. Und es wird da sein, was du brauchst. Auch dem Leibe nach. Ich will versuchen, auch heute ein Stück weit, nicht viel kann ich nicht bringen aus Zeitgründen. Ich habe jetzt gerade schon Rolf gesagt, ich bin ja einmal im Monat in Schneverding in der Lüneburger Heide. Und da hatte ich gedacht, du kannst mal das Thema Heilung drüber predigen. 3 Predigten, na gut, dann bist du durch. Jetzt fange ich schon im Oktober bei der 5. Predigt an, weil ich bin ja allerdings nur einmal im Monat da. Und ich bin noch nicht fertig. Da ist ein Fundus drin, etwas Gewaltiges. und kraftvoll ist. Ich glaube, wir brauchen die Weite der Schrift. Wir brauchen eine Perspektive haben. Gott will nicht, dass man enttäuscht ist in der Nachfolge mit ihm. Aber es wirft natürlich, der Glaube wirft auch Fragen auf. Und ich habe etwas gegen die Vereinfacher. Ich habe etwas gegen die, die mit Schwarz-Weiß daherkommen. Es ist nicht so einfach. Das Leben ist vielschichtig, auch das Glaubensleben. Ich habe da auch schon drüber gepredigt. Ich glaube an eine Individualität der Glaubensnachfolge in Jesus Christus. Wir haben ja unsere Kleingruppe jetzt endlich starten können in Harburg, Prophetie und Heilung. Da habe ich den Geschwistern gesagt, da sprach eine Schwester, muss ich nicht eine engere Beziehung oder umso engere Beziehung ich zu Jesus habe, ich sage, umso besser bin ich drauf mit ihm unterwegs. Ich sage, du bist individuell mit Gott unterwegs. Jeder hat sein Christsein in Jesus Christus. Und es ist eine tägliche Herausforderung. Und das Problem, was du haben kannst, ist, wenn du anfängst, dich zu vergleichen. Ich weiß um Zeugnisse. Ich bin über 50 Jahre im Glauben unterwegs, im freikirchlichen Bereich, komme ja aus Pfingstbereich, aus der Pfingstbewegung. Ich kenne ja die Zeugnisse. Aber was ist mit denen, die die Zeugnisse so nicht geben können, wie einige wohl Gott erleben? Was machen die? Darauf muss ich eine Antwort geben. Alle sind von Gott gleich geliebt und gleich wertvoll. Die Problematik ist nur, dass du verstehst, Gott geht unterschiedlich mit Leben von Menschen und mit ihnen zusammen. Und da kann sich manchmal Fragen aufwerfen, warum macht der eine kaum das Gebet zu Ende gebracht? Hat Gott schon alles gemacht? Aber vielleicht komme ich auch nochmal zu Predigt. Ich weiß nicht, was morgen dran ist. Vielleicht mit dem Propheten, der reinkommt und das Kind er zum Leben erwecken will. Und was macht er? Er musste mehrmals beten. Ja, ein Schnippschnapp, dessen es geht und funktioniert so schnell. Das geht nicht. Und jetzt komme ich zurück zu dem Bibeltext. Und jetzt kommt eine Reaktion. Eine Reaktion der Jünger. Immer dann, wenn Gott redet, gibt es eine Reaktion. Und was da war die Reaktion? Oh, wunderbar. Wir bekommen, was wir erwartet haben. Wir waren schon ganz heiß drauf. Was hat der Herr noch alles Großes für uns in unser Leben reinzulegen, damit wir so richtig Tempo machen können? Sie fragten, die Versammelten fragten Jesus, Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Das war ihre Frage. Das bewegte sie. Wird die römische Besatzung sozusagen weggefegt und Gott richtet sein Reich auf? Das hat sie bewegt. Und jetzt gibt es eine Antwort von Jesus. Und die lautet folgendermaßen. Mein Vater hat festgelegt, welche Zeiten bis dahin noch verstreichen müssen und wann es soweit ist. Er sagt, der Himmel ist voll informiert über das Werdende und Kommende, das Seiende, alles. Und er sagt, er könnte euch das sagen. Aber er tut es nicht. Das meiste sagt Gott dir im Vorwege nicht, was auf dich zukommt. Und nicht, weil er selber überrascht ist, wie du auch, was ist denn da passiert, sondern weil es gut ist. Ich sage immer, wenn Gott sagen würde, da kommt noch so eine richtige, wie auch immer, paradiesische Zeit, dann könntest du das hier und jetzt nicht genießen und würdest vor lauter Spannung sagen, wann ist der Moment? Aber umgekehrt geht das gleiche auch. Wenn der Herr sagt, da kommt ein finsteres Tal, da kommst du durch, aber immerhin musst du da erstmal rein und kommst wieder raus. Willst du das hören? Deswegen sagt Gott dir das meiste nicht im Vorwege. Das musst du verstehen von Gott her. Und er sagt, mein Vater könnte euch das sagen. Und jetzt kommt die Antwort, ihr braucht das nicht zu wissen. Warum sagt Jesus das? Weil Jesus immer das sagt, was wirklich wichtig ist im Augenblick dir zu sagen. Und nicht das, was du unbedingt möchtest, dass er sagen sollte. Viele Christen, die mit prophetischen Reden zu tun bekommen oder ein Wort bekommen, ich weiß ja, wie das so manchmal geschieht, wenn ich unterwegs bin, sollte sagen, ich habe noch mal eine Frage, also ist das schön und gut alles, ja, aber könntest du noch mal fragen, ob der Herr nicht was für zu meinem Mann sagt, zu meiner Familie, was auch immer, zu meinen Kindern und so. Da sage ich immer, wenn Gott das gewollt hätte, hätte er es gesagt. Da brauchst du ihn nicht fragen. Da brauchst du ihn nicht anklopfen. Er sagt, Jesus sagt, das ist jetzt im Augenblick aus Gottes Sicht nicht wichtig und dran. Du musst immer verstehen, wenn Gott zu dir kommt, wenn Gott zu dir redet, wenn Gott dich anspricht, dann wird er das erwähnen und sagen, was aus Gottes Sicht wirklich dran ist, was du wirklich im Augenblick nötig hast. Und nicht von dem, was du meinst, dass du nötig hättest. Viele Christen kommen nicht in die Potte, sage ich immer. Die kommen einfach nicht weiter. Gott hat sie in irgendwelcher Form auch ansprechen können, erreichen können. Und dann haben sie wohl gespürt, hier ist Gott. der mich herausfordert. Aber sagen Sie, das ist aber nicht im Augenblick das, was mich so wirklich interessiert. Ich möchte eigentlich das eigentlich was anderes wissen und bleiben stehen und kommen nicht weiter. Aus einer Haltung heraus, die nicht darauf gerichtet ist, Herr, nicht das, was ich meine, dass es wichtig wäre, dass du tun solltest oder dran wäre oder mir zu sagen, sondern die Haltung, Herr, was hast du mir zu sagen? Was ist wirklich dran? Was habe ich wirklich nötig? Die Botschaft heute Morgen an dich lautet ganz klar und deutlich, frage nicht das, was ich fragen mitbringe, möchte ich beantwortet haben, sondern stell dir eine Frage, Herr, was habe ich wirklich nötig für diesen Tag? Was brauche ich wirklich? Nicht das von dem, was ich meine, dass ich haben müsste, sondern was brauche ich wirklich? Und jetzt sagt Jesus, ihr braucht das nicht zu wissen. Und jetzt kommt es, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Ihr werdet bekommen, was ihr braucht, um mir zu dienen. Punkt. Ich sage dann immer sehr klassisch und sehr klar, erst muss Gott uns dienen, damit wir ihn dienen können. Und das geht auch heute Morgen für dich. Da wir ja nicht unsere Zukunft wissen, dessen, was im Leben auf uns zukommt, sage ich dir, Gott will dir erst dienen und geben, damit du für ihn dienen kannst und tun kannst. Und das ist doch einfach so befreiend. Viele Christen strampeln sich so ab. Die strengen sich an. Dies und jenes, mehr Rituale, ja. Wir lächeln über manche Religionen, ja, die so Rituale sagen, durch die, wie sie Gott dann gefallen können. Gott gibt, weil er Liebe ist. Gott beschenkt dich aus Liebe. Du musst dir bei Gott nichts verdienen oder erdienen. Er ist Gott und er kommt und gibt dir und tut dir. Und jetzt gibt es was? Eine Entscheidung. Eine Entscheidung der Jünger. Jetzt wirst du sagen, wenn Jesus redet, dann muss es ja passieren. Ich sage dir, Pfingsten im Leben der Jünger passierte nicht, weil Jesus sprach, sondern weil die Jünger das Gehörte annahmen und handelten. Dann hätte Jesus gleich sagen können, oh Mann, ich kenne euch ja hier schon über eine gewisse Zeit, der eine so und der andere so. Ich will hier nicht lange diskutieren. Ich hauche euch mal eben an oder ich lasse den Himmel runterkommen oder was auch immer. Und ehe sie sich versehen haben, kam der Heilige Geist auf sie und plötzlich waren sie in der Lage, Dinge zu tun, von denen sie vorher nicht wussten, dass es möglich ist durch den Heiligen Geist. Das hat Jesus nicht gemacht. Wisst ihr, was das hier so wunderbar zum klar wird? Jesus stülpt niemandem etwas über. Er kommt und sagt, hier, das habe ich für dich. Das ist möglich. Das ist denkbar. Und dann entscheidest du dich. Und jetzt haben die Jünger das Richtige gemacht. Wir müssen das Richtige tun, wenn Gott uns zu uns spricht. Indem wir das zurückstellen, was uns wichtig wäre, das ist beantwortet. Sondern wir müssen darauf eingehen, was er wirklich sagt. Und jetzt heißt es, darauf kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Das ist ein Weg von etwa einer halben Stunde. Dort gingen sie in das Obergemach des Hauses, wo sie nun von an beisammen blieben und warteten. Ja, das ist das. Sie warteten. Vielleicht bist du heute Morgen hier und Gott hat in irgendeiner Weise verstanden, mal zu dir zu reden und du wartest immer noch auf das, wo du sagst, ich erwarte, dass es geschieht. Ich mache dir eine große Hoffnung und eine große Zuversicht. Bleib daran fest. Ich glaube, dass Menschen hier sind, die etwas von einer Zusage Gottes in ihrem Leben verstanden haben, sei es durch ein Lied, durch eine Bibellese, durch irgendetwas mitbekommen haben. Gott hat mich angesprochen, aber du siehst es doch nicht. Ich sage dir, bleibe dran. Halte es fest. Es wird kommen und es wird möglich werden. Und sie warteten und es geschah. Aber weil sie eine Entscheidung trafen, in der sie sagten, wir folgen dem prophetischen Wort unseres Herrn, der gesagt hat, ihr werdet bekommen, geschah es. Wenn sie jetzt gesagt hätten, wir setzen uns zusammen und tragen mal alles zusammen, was der Herr so in der Vergangenheit mit uns besprochen und gelehrt hat, und wir tragen alles so zusammen, die Puzzleteile sozusagen, und dann haben wir ein Gesamtbild und dann wissen wir, wann Gott seine Herrschaft aufrichten wird. Das haben sie nicht getan, sondern sie haben gesagt, okay, das hätte uns brennend interessiert. Jesus hat auch nicht zu ihnen gesagt, was seid ihr um unwesentlichen Fragen hier stellt ihr. Wisst ihr ja gar nicht, wo es drauf ist, letztlich ankommt. Er hat es stehen lassen, er hat ihnen keinen Vorwurf gemacht. Er hat gesagt, Gott gibt euch, was ihr nötig habt. Und aufgrund dieser Entscheidung, dass die Jünger gesagt haben, wir warten auf das, was wir empfangen dürfen, Gefahr Pfingsten in ihrem Leben. Das war eine prophetische Zusage Gottes, die aber nur zustande kam, weil die Jünger es taten, sonst hätten sie es nicht erlebt. Dann hätte Gott das ihnen gleich geben können, ohne viel Aufwand und viel Sagen. Das ist der Spannungsbogen, zu verstehen das Reden Gottes und unsere Verantwortung. In einem Teil einer Prophetie bleibt immer ein Stück Eigenverantwortung, die wir mit übernehmen müssen. Und vielleicht sagst du dir, manche Predigt von Rolf ist herausfordernd, die 10 Gebote allemal. Jetzt soll ich auch noch eventuell eine Prophetie oder ein Reden Gottes in meinem Leben zustande bringen. Da sage ich dir, der einfachste Teil in einer Prophetie, das ist dein Anteil. Und der dir schwer erscheinende, fast unmöglich werdende, das ist Gottes Sache. Da kümmert er sich drum. Da brauchst du dich nicht drum kümmern. Die sind Menschen, die haben das sehr schwer im Augenblick und sehr herausfordernd. Ich sage dir, Gott wird sich darum kümmern. Und Gott wird sich darauf eingehen. Und Gott wird sich der Sache annehmen. Lehn dich zurück, entspann dich. Viele Christen machen zu viel. Das meiste musst du Gott machen lassen. Denn er ist Gott und er kann und er wird und er tut es. Und jetzt möchte ich hineingehen, weiter in diesem Verstehen von Gottes Wirken. Wenn wir die Bibel lesen, und das auch über die Apostelgeschichte 1, dann lesen wir drüber hinweg und machen uns gar nicht nur die Aufmerksamkeit, hey, wie kam das eigentlich zustande? Warum war das eigentlich möglich? Ich möchte euch mit hineinnehmen in den Dienst eines Propheten. Da kommen wir wieder zur prophetischen Verantwortung. Ich springe mich hier nicht frei, ja? Natürlich müssen die Dienste sich prüfen lassen. Wo kämen wir denn dahin? Aber ich versuche ein Verständnis dafür zu bringen, wie viel Verantwortung bleibt bei wem auch immer. Und wie ist die Verantwortlichkeit verteilt? Ich möchte euch mitnehmen in den Dienst eines Propheten. Und es ist der Prophet Elisa. Und wenn wir von Naaman hören, dann sagen wir so einfach, schlicht und ergreifend, Naaman wurde von seinem Aussatz geheilt. Aber er wurde nicht geheilt, weil der Prophet sprach, sondern weil Naaman in das Wort hineinging. Lass uns mal in diese Stelle hineingehen, 2. Könige 5 ab Vers 8. Als Elisa, also das Naaman kam ja mit dem Sendschreiben seines Königs, er hörte da von einer geraubten, sag ich mal, die bei seiner Frau dort die Haushälterin mit war. Es gibt einen Propheten in meinem Land, der wird ihm helfen können. Und jetzt bin ich so ein starker Vertreter. Prophetische Rede ist an keine Bedingungen geknüpft. Es gibt manche, die sagen, es gibt auch welche, die unterwegs sind. Ich weiß nicht, wie weit sie da noch, der eine Person zumindest in Deutschland damit noch unterwegs war. Er war es eine ganze Zeit lang. Ich habe es nie nachvollziehen können. Ich kann es auch biblisch nicht nachvollziehen. Bei ihm war die Voraussetzung, wenn er in die Gemeinde kam und eingeladen war, dann hat er nur denen prophezeit, die von der Gemeindeleitung namentlich vorher benannt wurden. Dann wurde gesagt, da kriegten die aber, ich habe mit einer Schwester, der mit einer Schwester gesprochen, der war das Herz richtig schwer. Du musst erst mal ein halbes Jahr, du musst getauft sein, der Gemeinde zugehörig sein und ein halbes Jahr ununterbrochen gekommen sein. Sonst kriegst du kein prophetisches Wort. Da habe ich gesagt, wo steht das in der Bibel? Da kommt er mit der Argumentation, ich habe ja erlebt, ja. Also wenn du ein Haus baust, ist das Letzte, was du aufsetzt, ist das Dach. Du legst das Fundament, die Mauer und was auch immer, ja. Und so sagt er, ist das mit einer Prophetie, das muss man sich mal vorstellen, in einer Prophetie, also du wirst erstmal als Christ sozusagen, als Bekehrer, erstmal aufgebaut, fertig gebaut und die Prophetie ist sozusagen, und die Möbel kommen ja als ziemlich als letztes Dach und dann kommt zuletzt die Möbel, so hat er gesagt. So, und Prophetie ist ein Möbelstück. So, das heißt, das andere muss erstmal fertig sein in deinem Leben und dann kann die Prophetie kommen. Ich sage, wo finde ich das in der Bibel? Habe ich mich da mit denen, die mit ihnen zu tun haben, auseinandergesetzt oder besprochen? Ja, das ist so eine Bewegung aus den USA, die sehen das so. Ja, sage ich, aber das ist doch nicht richtig. Ich muss doch nicht sehen, wie die das sehen. Ich muss doch sagen, wie die Bibel es mir zeigt. Ich habe Menschen gedient, prophetisch, die waren nicht bekehrt, aber nach der Prophetie haben sie sich bekehrt. Ich frage niemanden, bist du Christ, Sozialist, Atheist, Kommunist oder sonst was, sondern ich sage, das empfinde ich dir zu sagen und diene den Menschen. Prophetie ist an keine Bedingungen und Voraussetzungen geknüpft. Gott redet jederzeit. Gott ist ein redender Gott. Und die Umstände dessen, wie jemand mit Gott unterwegs ist oder gar nicht, spielt bei Gott keine Rolle. Sondern die Prophetie ist ein Neinreden Gottes im Leben von Menschen, Gemeinden, Bewegung, so wie er es auf dem, wie Gott es bestimmt, zu sprechen. Und da macht er sich nicht abhängig, wie gläubig oder wie nicht gläubig ist jemand unterwegs oder wie nah ist er Gott oder ich habe Moslems gedient. Da war er erstaunt. Ich sage zu Hause bei dir, sieht das so aus. Guckt er mich an. Ich sage, ja, das ist, ich habe den mal mitgebracht. Auch bei Christen im Beruf war ich gewesen in Heidelberg. Stehen ja jeden. Ich sage, ja, das ist hier jemand, ein Moslem. Ja, sag ich, kein Problem. Habe ich die Hände aufgelegt und habe ich ihm prophetisch gedient. Ich sage, das sieht bei dir so aus und das sieht bei dir zu Hause so aus. Ich hätte so eine Augen. Habe ich kein Problem. Der Geist, der in euch ist, ist stärker als der in der Welt ist. So einfach ist die Sache. Ich weiß gar nicht, warum die Christen sich so fürchten. Aber es wäre wieder ein anderes Predigtthema. Und jetzt geht es um den Propheten, sag ich schon. Es geht um den aussätzigen Naaman. Da hörte er, es wäre möglich, dass dir jemand helfen kann. Aber Naaman hatte keine Erfahrung mit einem Propheten. Er kannte Gott nicht. Aber was war? Er suchte Hilfe. Er streckte sich danach aus. Und nun geht er mit dem Sendschreiben seines Königs zu dem König von Elisa. Und der dachte, es wird wieder ein Konfliktgrund gesucht oder Kriegsgrund oder was. Und zerriss das und sagte, wie Brief und so weiter. Und er sagte, bin ich denn Gott, dass ich heilen könnte? Und jetzt kommt Vers 8. 2. Könige 5 ab Vers 8. Als Elisa, der Mann Gottes, davon hörte, ließ er dem König sagen, warum hast du dein Gewand zerrissen? Schick den Mann zu mir, dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Ich bin davon überzeugt, dass Elisa das nicht prophetisch empfangen hat, sondern dass es ihm zugetragen wurde. Dass da Leute zu ihm kamen und sagen, da ist jemand und der König ist in Besorgnis. So. Und dann fing er an, im prophetischen Geist empfing er, lass ihn mal kommen. Und jetzt kommt in Vers 9, Naaman fuhr mit allen seinen fertig bespannten Wagen hin und hielt vor Elisas Haus. Und jetzt geht das richtig zur Sache. Ich finde das wunderbar. Der Prophet schickte einen Boten hinaus. Der kommt noch nicht mal selber. Die Bibel lässt offen, ob das ein Hausdiener war. Oder die Bibel ließ offen, ob das vielleicht ein Prophetenschüler war. Wie auch immer, er schickte jemanden, der bei ihm im Hause war und sagte, hier, geh mal hin und ließ ihm sagen, fahre an den Jordan und tauche 7-mal darin unter. Dann bist du für einen Aussatz gehalten. Na, das ist doch eine knackige prophetische Aussage. Die kann man auch schnell nachprüfen. Wenn du das machst, wirst du das haben. Jetzt sage ich immer hinein, auch hier heute Morgen, du hättest das natürlich sofort gemacht. Ne? Hast du gesagt, ich muss mal die alten Rollen der Schrift irgendwo auskramen? Gab es einen ähnlich gelagerten Fall schon mal? Wisst ihr, das heißt ja, das ist richtig, theologisch, er passt ja gut auf. Wir sollen alles anhand der Schrift prüfen. Aber Gott sagt, über die Schrift hinaus bin ich auch noch Gott. Und Gott wirkt und Gott handelt. Und für dieses gab es keine Nachprüfbarkeit. Da war schon mal ein ähnlich gelagerter Fall, wo Gott da irgendwie da auch so ein bisschen gemacht und getan hat und irgendwie haute das hin, wo er sich darauf stützen konnte. Hier war das was ganz Frisches. Wisst ihr, mit Gott gehen ist auch immer wieder etwas ganz Frisches, ihn erleben. Und immer eine frische und neue Herausforderung. Du weißt, manche sagen, oh, was hatten wir für schöne Zeiten. Wie in der Gegenwart Gottes. Und das ist ja heute alles nicht mehr. Da sage ich dir, wer von alten Zeiten träumt, wird bessere nie erleben. Du musst immer mit Gott vorwärts gehen. Und immer im Fluss des Heiligen Geistes bleiben. Und jetzt sagt er konkret, wenn du das tust, bist du geheilt. Das ist doch simpel und einfach, oder? So eine einfache Botschaft. Die kann man ja sofort irgendwie so mit Herz und Verstand nachprüfen und machen. Und jetzt heißt es, Vers 11, Naaman war empört. Wie ist das möglich, dass man Gott an sich erleben lassen will und erfahren will und ihn hören will und dann ist man empört? Weißt du, woher das kommt? Das ist eine Einstellung des Herzens. Und zwar, warum macht denn Naaman das? Die Schrift sagt es, ich hatte gedacht. Er sagt, ich hatte gewisse Vorstellungen. Wisst ihr, ein Problem ist, wenn du in Versammlung der Heilung und Prophetie kommst und verbindest damit deine gewissen Vorstellungen, wie es auszusehen hat, damit es für dich annehmbar glaubwürdig ist, dann hast du Gott nicht verstanden. sondern Gott ist veränderbar im Sinne von, er macht nicht immer methodisch. Wenn ich über Heilung spreche, sage ich ja immer als Generalüberschrift, göttliche Heilung ist möglich, aber nicht machbar. Das Streben nach Methodik im Reich Gottes ist tödlich für dich. So hat es auszusehen und zu sein. Und dann ist es Gott. Und dann kommt auch was bei rüber. Und das war seine Vorstellung. Ich hatte gedacht, sagt er, wenn der Prophet sich so verhält, dann ist das glaubwürdig und echt. Und jetzt sagt er, er würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen. Und dann würde er den Herrn, seinen Gott, beim Namen rufen und dabei seine Hand über der Krankenstelle hin und her bewegen, um mich so von meinen Aussatz heilen. Er hatte eine Vorstellung, wenn die Person, die mit Gott unterwegs ist, sich so auftritt, dann wirkt Gott. Aber weißt du, aus meiner Erfahrung, aus dem eigenen Glaubensleben, Gott ist ein überraschender Gott. Ich bin mal auf einer Freizeit gewesen, in einer Gemeinde in der Schweiz. Vorher war ich bei ihnen vor Ort und dann haben die gesagt, ja, komm mal mit eine Woche mit uns in die Freizeit. Und dann sagt mir nachher der Pastor, du warst ja hier ganz anders als damals. Ja, sage ich, und wenn du noch mir die Chance gibst und die Gnade, dann werde ich das nächste Mal wieder anders sein. Was ist da los? Ich habe manchmal Momente mit Gott erleben dürfen, in Versammlungen, wo ich gesagt hätte, das kann bleiben. Das kann man so irgendwie festhalten oder festmachen oder wie auch immer. Vielleicht durch eine Haltung. Ich habe feststellen müssen, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Darf ich dir dienen? Darf ich dir prophetisch dienen? Ja? Ich möchte kurz Erklärung abgeben. Kurze Erklärung abgeben für diejenigen, die meinen Dienst noch nicht in der Praxis erlebt haben. Ich fange einfach an. Hier in meinen Mappen sind keine Konzepte, keine PDF-Datei, nichts kriegst du von mir, wo ausgearbeitete Vorträge drin sind oder Konservenpredigen oder irgendwas. Ich habe nur Bibelstellen, nichts anderes hier. Und während ich anfange, bekomme ich die Inspiration des Heiligen Geistes, über die Bibelstellen zu sprechen. Das kann sein, dass ich diese Bibelstelle, die ich euch jetzt hier, oder auch Apostelgeschichte 1, aber jetzt auch mit 2. Könige, dass ich mit diesen Bibelstellen als Beispiel gesagt, heute Abend woanders wäre, dann würde ich eine andere Auslegung bekommen unter Umständen. Das heißt, Gott ist bewegbar und flexibel. Und so bin ich das auch. Und wenn ich in Versammlungen bin, egal welcher Form sie sind, welcher Art und Weise, bin ich ständig offen für das prophetische Gehen Gottes, wie er das führt. Nicht wie du dir das gerne erwünscht. Manchmal erwünschen sich das auch Leiter und Pastoren, was mehr prophetisch seinen Geschwistern aus der Gemeinde gedient wird. Das kann ich doch nicht machen. Wo kämen wir denn dahin? Und dann kommt es vor, dass ich Menschen sehe, alle gleich lieb und nett, wie ihr das seid. Und auf einmal fällt der Fokus Gottes, so nenne ich das mal, auf eine Person im Saal. Und dann gehe ich auf sie zu und frage, bist du offen oder möchtest du ein prophetisches Wort? Ablegen kannst du immer. Und dann sage ich, was ich empfinde, sagen zu sollen. Das empfange ich aber auch immer erst, wenn es soweit ist. Ich weiß, als ich an meine Gehversuche hatte, meine Entwicklung im Prophetischen, und Gott anfing mit mir prophetisch werden zu wollen, ich habe mir das nicht gesucht, vielleicht lass es an dieser Stelle mal so ein bisschen praktisch hier auch sein. Ich weiß ja, was viele so anbieten, ja. Lerne heilen wie Jesus, ja. Was heißt das? Ich sage, da komme ich ja noch mal zu, wenn ich das schaffe. Ich komme noch eigentlich zu vielen, will ich kommen. Sind wir heute Nacht noch hier. Der Geist Gottes teilt aus, nach 1. Korinther 12, Römer 12, der Heilige Geist teilt aus. So wie er will. Und dann geht es. Das ist der gewaltige Unterschied und der Fehler, der gemacht wird, wenn man sagt, komm irgendwo hin, kommst mit nichts herein und gehst mal wegen prophetisch begabt wieder raus. Es gibt ja so manche so Werbe, so plakative, ja. Du gehst mit keiner Gabe rein, aber mit mindestens einer kommst du wieder raus. Das ist nicht biblisch. Ich will euch Folgendes sagen, damit du verstehst. Es gibt immer ein Problem, wenn Leute etwas plakativ mitteilen, Leute kommen und es scheint zu funktionieren, aber man sagt ihnen nicht, warum es funktioniert und warum es so ist. Wir könnten jetzt, was ich glaube, weil ich Gott verstehe, so ein Stück weit wenigstens, die prophetische Salbung geht mit dem Propheten. Die Heilungssalbung geht mit dem Heilungsdienst berufen ist. Und die evangelistische Salbung geht mit denen, der im Evangelistischen tätig ist. Und du kannst eine Salbung nicht auf die Menschen legen, im klassischen Sinne von, ich gebe ab, wobei ich bei Mose, wir kommen ja dazu, also hat Mose auch nicht gemacht bei den 70, sondern Gott hat gesagt, ich nehme von deinem Geist und gebe den 70. Und da konnten die prophezeien, aber sie tauchten nicht wieder als Propheten auf. Auch Saul konnte prophezeien, als er den David gejagt hat und kam bei den Propheten unter. Da sagten alle, ist Saul jetzt unter die Propheten gegangen? Denn er hat da keinen Unsinn gequatscht. Der hat wirklich prophetisch so geredet, dass sie sagen, mein lieber Mann, der gehört mit zu uns. Das heißt, was war passiert? Die prophetische Atmosphäre, die dort gegenwärtig war, hat ihn ergriffen. Und so ist es auch in folgendermaßen, was gemacht wird, was ich sehr bedenklich halte, aber ich sag's mal, es wird gemacht. Ich stehe ja nicht zu, anderen irgendwas aufzulegen, was sie zu tun und zu lassen hätten. Und dann gibt es so Momente, wo Menschen sagen, komm, lass uns einfach mal miteinander prophetisch dienen. Und dann ist Gott barmherzig und gnädig, weil die Salbung mit im Raum ist. Und er gibt jeden, für jeden etwas zu dienen. Das ist denn dem Augenblick geschuldet. Wenn ich da über das Thema spreche, kann jeder prophezeien. Kommt das mit den Bibelstellen ins Detail. Vielleicht komme ich noch dazu, aber ich will es auch schon einfach mit einfließen lassen. Und dann kann man sich miteinander prophetisch dienen. Du kannst sogar sagen, so, wenn jemand krank unter euch ist, warum soll ja einer das machen, ja? Man betet und Gott setzt die Salbung dafür frei in den Raum hinein, auf die Menschen. Und man betet für einen Kranken und der wird auch gesund. Dann hat Gott dich in dem Augenblick der Salbung des Augenblicks gebraucht. Aber wenn du nicht die Berufung hast, wenn das nicht deine Aufgabe von Gottes Sicht ist, dann verlässt du den Platz und dann ist es weg. Und manche haben Konflikte entstehen lassen, auch in Gemeinden, die nahmen teil an Konferenzen oder was auch immer da, die dann so plakativ sagten, wir werden jetzt hier alle prophetisch und das haut auch irgendwie hin. Und da kamen sie zurück in ihre Gemeinden und haben gesagt, wir sind jetzt hier die prophetischen Stimmen. Und dann gab es Konflikte, weil das nur den Augenblick war, wo sie es erlebt haben. Aber sie erlebten das nicht außerhalb der Situation oder Salben. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Punktuell, dem Augenblick geschuldet, kann jeder Christ, der den Heiligen Geist hat, in jeder Gabe gebraucht werden. Für den Augenblick punktuell. Aber ob du eine Berufung hast im Bereich, ich nenne es mal jetzt, Evangelisation, Prophetie und Heilung, das zeigt sich in der Dauer, in der Intensität, in der Genauigkeit und in der Frucht. Das heißt schlicht gesagt, Gott streckt seine Hand aus, nicht weil du so gut unterwegs bist, sondern er macht es ja. Und dann geschieht es, weil Gott sagt, das ist meine Mann und Frau der Berufung. Deswegen geschehen die Dinge so unterschiedlich. Du musst unterscheiden, wenn du jetzt zu einem Kranken gehst und betest mit dem, weil du Glaube hast oder sagst, lass uns mal Abschlussgebet oder was auch immer, und der ist nicht gerade schon auf dem Weg der Genesung, sondern ist wirklich mehr der Ewigkeit zugeneigt aus Krankheitsgründen. Und du betest mit ihm und der wird gesund, dann hat Gott dich punktuell in der Gabe der Heilung gebraucht. Aber ob du einen Heilungsdienst hast, zeigt sich, wie oft du das erlebst und Gott heilen lässt. Du kannst jemanden am Gartenzaun, wie auch immer, oder Arbeitskollege von Jesus sagen, Art evangelistischer, und der kommt auch mit dem Gottesdienst, wie auch immer, und der bekehrt sich. Dann hat Gott dich für den Augenblick evangelistisch gebraucht. Aber ob du zum Evangelisten berufen bist, ist wieder ganz was anderes. Und so ist das auch in den prophetischen. Gott kann dich gebrauchen, du bist mit jemandem zusammen im Gespräch, der sich noch nicht ausgedrückt hat. Und auf einmal sagst du etwas, von dem der andere sagt, weißt du, du hast mich gerade hier im Inneren getroffen. Das beschäftigt mich oder das ist meine Frage oder was auch immer. Du sagst, ja, das weiß ich nicht, jetzt kam mir plötzlich, ich weiß gar nicht, das kam so raus. Dann hat Gott dich in dem Augenblick prophetisch gebraucht. Aber ob du prophetisch sein sollst, ist in der Häufigkeit der Dauer, kurzum gesagt, du lebst damit, erwartest das beständig und es
wird von Gott dir beständig gegeben. Also beständig im Sinne von, es ist da und er entscheidet natürlich darüber, wie die Anzahl der Prophetien und prophetischen Reden kommt. Aber immerhin, du bist damit unterwegs. So muss man das unterscheiden. Und das haben viele Christen dann nicht kapiert und laufen dann rum und sagen, sie haben das, sie sind die Größten. Ich habe Leute getroffen, die haben gesagt, ich habe das auch so wie du. Na, natürlich, und lasse ich das mal so im Raum stehen erstmal, ja. Die Gefahr besteht immer, dass man nicht versteht, wie Gott in seinen Arbeiten mit dem Einzelnen sich das vornimmt zu tun. Und jetzt komme ich zurück zu dem Bibeltext. Zu dir komme ich aber auch noch, Bruder, ist nicht verloren. Er wird mich so von meinen Aussatz heilen, wie ich mir das vorstelle. Und jetzt kommt mir die Frage wieder mal in den Raum gestellt, müsste der Prophet nicht daran Interesse haben, dass seine Prophetie Wirklichkeit wird? Allein um seine Reputation willen, um seinen Ruf willen. Ich weiß, Rolf ist da ja sehr ausgewogen, aber es gibt Publikationen in diesem Lande, aus dem evangelikalen Bereich vor allen Dingen, die sagen, da ist gesagt worden von denen und den Propheten. Na gut. Und das ist nicht gekommen. Und er kommt, ich weiß nicht, ob ich das heute noch bringe, vielleicht mache ich das doch. Aber das ist sehr lang. Was sind wirklich falsche Propheten und falsche Prophetien? Hat so viel in die Freiheit geführt. Du wirst anderes hören, als du woanders liest, um das mal so zu sagen. Jetzt kommen wir zu dem Propheten hier. Er hat gesagt, Naaman, du wirst gesund werden, wenn du warst. Die Schritte vollziehst. Und müsste der Prophet jetzt nicht, da haben ja andere mitgehört, das hat er denen nicht ins Ohr geflüstert. Das haben alle, das ganze Gefolge, er war ja mit einem großen Gefolge da, und alle, die um ihn rum waren. Der Prophet hat da nicht gesagt, komm mal unter vier Augen. Und er geht raus und keiner weiß, was ist eigentlich gesagt worden. Ich bin ja ein Vertreter der offenen Prophetie. Ich habe nichts dagegen, wenn das aufgenommen wird, wenn Zeugen da sind. Das schützt den Redenden. Und das lässt auch Interpretationen nachher nicht zu, Behauptungen aufzustellen, was nie gesagt wurde. Ich bin immer ein freier, klarer Verfechter öffentlicher Prophetie. Nur mal dazu gesagt. Müsste der Prophet jetzt nicht um seines Rufes willen ein bisschen nachhelfen? Müsste er jetzt nicht sagen, ich habe gesagt, man kennt ja die Leute inzwischen, ja? Da muss ich doch ein bisschen hinterher sein, liebe Gemeinde, lieber Pastor, lieber Bruder, was auch immer. Du weißt doch noch um die Prophetie. Wie weit bist du denn? Wo ist denn dein Stand jetzt? Die reden schon alle ein bisschen. Traut sich ja keiner, mich mehr einzuladen, wenn du nicht langsam in die Puten kommst. Die gucken immer hin auf die Erfüllung. Das tat der Prophet Elisa nicht. Warum nicht? Weil es nicht die Aufgabe eines Propheten ist, Prophetie im Leben der betreffenden Gemeinden, Bewegungen oder Einzelpersonen umzusetzen, zu fördern, zu helfen oder was auch immer. Ist nicht seine Aufgabe. Elisa, der eine Verantwortung ist, die bleibt bis heute in den Propheten, auszusprechen, was Gott ihm gesagt hat, sagen zu sollen. Das ist die Verantwortung des Propheten. Und da ist jetzt diese prophetische Spannung, die ein Prophet verstehen muss. Du kannst etwas empfangen, ich weiß ja, wovon ich rede, und dann sagst du dir, das ist aber arg wenig, oder das sind irgendwelche so Allgemeinsätze, ich sage es jetzt mal so. Und dann besteht die Gefahr, dass man meint, man muss doch eins draufsetzen. Das ist die Gefahr im Prophetischen. Das heißt, man muss lernen zu verstehen, Gott setzt an, sage ich immer, ja, so ein individuelles Empfinden. Jeder empfindet das prophetisch anders. Gott setzt an zu reden und dann hört er auf und dann hört man auch tunlichst auf. Das ist die Verantwortung des Propheten. Nicht zu reden, wo Gott nicht redet und nichts etwas hineinzuinterpretieren, wo er in Gefahr läuft, Dinge zu deuten, die so nicht von Gott gemeint sind. Das ist nicht die Aufgabe. Und deswegen sagt Elisa, ich kümmere mich da nicht drum. Soll er doch machen damit, was er will. Und jetzt reagiert der Naaman. Wenn Gott redet, und das gilt auch für Predigten, sage ich jetzt mal, Rolf, für Publikationen, wenn Gott redet, gibt es immer eine Reaktion. Wenn du keine Reaktion hast, dann musst du dich fragen, habe ich da im Sinne des Herrn irgendwas gemacht? Es gibt immer eine Reaktion. Und die Reaktion von Naaman war, nur so auf diesem Wege muss der Mann Gottes mir kommen und dann macht Gott was. Das war seine Vorstellung. Und da sage ich Folgendes, auch heute, das gilt für dein ganzes Glaubensleben. Wenn du Vorstellungen hast, wie Gott in deinem Leben zu tun hat, dann hast du ein Problem. Ich glaube, dass Vorstellungen über Gottes Wirken in Familie, im persönlichen Leben, wo auch immer, Blockaden sein können. Ich glaube, dass Christen sich blockieren können, indem sie nicht eine Vorstellung haben, wie Gott zu wirken hat. Und die Vorstellung steht zwischen ihnen wie eine Mauer und Gott. Und deswegen haben wir auch die Probleme unter den Christen, zum Teil. Weil sie sagen, ich stelle mir das so vor. Wir haben das oft im Theologischen. Da wird einem seine Vorstellung, so ist er, so ist Gott. Und wenn ich ihn so nicht wiederfinde, dann ist alles andere nicht von Gott. Man muss sagen, Herr, sind vielleicht meine Vorstellungen mal in der Prüfung. Zeig mir mal, wie du bist, damit die Sache läuft. Und jetzt hat er eine Vorstellung gehabt. Und was? Es passierte natürlich nichts. Und jetzt gibt seine Antwort, warum er so rebellisch war. Er sagt, ist das Wasser des Abana und des Papa, der Flüsse von Damaskus, nicht besser als alle Gewässer Israels? Dann hätte ich mich ja auch in ihnen baden können, um geheilt zu werden. Voll Zorn wollte er nach Hause zurückfahren. Er sagt nichts anderes. Übrigens, wir kennen ja alles, die Ökobewegung, wir wissen, Umweltschutz. Seht ihr mal, wie lange das schon ein Thema ist. In der Bibel steht das hier schon. Ist das Wasser des Abana und des Papa, der Flüsse von Damaskus, nicht besser als alle Gewässer? Er sagt, die Kloake da, also damals gab es schon Probleme mit dem. Mit der Umwelt. Er sagt, von mir ist das Wasser klarer und sauberer. Und er sagt, dann hätte ich das auch zu Hause machen können. Und jetzt greife ich schon ein bisschen das Geschehen vor. Ich sage dir, nicht das Wasser hat Naaman geheilt, sondern das Wort. Das Wasser war nur die Symbolik Gottes. Das Wort, das gesprochen wurde, das Wort ist die Kraft. Das Wort hat die Reinigung und nicht das Drumherum. Und das heißt es Vers 13, aber seine Diener redeten ihm zu und sagten, Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, was anders formuliert, manche Menschen kriegen ein prophetisches Wort und das klingt ihnen so banal, sie wollen ja was viel Größeres sein und werben. Sie sagen das nicht, aber sie denken es und streben danach. Und dann redet Gott zu ihnen ganz einfach und ganz banal und sagen sie, nö, das ist nichts. Ich wollte eigentlich da was andere versucht haben, vergeblich zu erreichen im Reich Gottes. Solche Vorstellungen habe ich mir, dass Gott da reinredet, dass ich werde. Und die Diener sagten zu ihm, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich und du wirst gesund. Solltest du dir erst recht tun? Wisst ihr, was hier in diesem Geschehen uns zu sagen hat, auch für uns neutestamentliche Gemeinde? Naaman war der höchste Mann im Gefolge. Über ihn stand keiner und alle anderen waren untergeordnet. Er war faktisch der Sagende. Es gibt Männer und Frauen im Reiche Gottes, Gott-Channel und Bibel-TV gemäß, die laufen auf der Bühne mit einem Auftritt hin, als müsste Gott noch bei ihnen um Rat nachfragen, ob er auch alles richtig macht. Die haben es drauf. Die spielen mit geistigen Muskeln, das schlagerst du in die Ohren und kommt zu Aussagen, da graust es dich. Mit einer so einer Arroganz. Und lassen sich auch nichts sagen. Ich weiß, wovon ich rede. Ab einer gewissen Größe ist die Tragik. Und Gott segnet das am Ende nicht mehr. Das ist die Tragik. Du kannst gut starten und steigst auf. Und am Ende bist du nicht mehr zugänglich. Wisst ihr, was ich dann immer sage, in dem Zusammenhang mit dieser Bibelstelle? Wir müssen untereinander korrekturfähig sein und zugänglich sein. Wir müssen aufeinander hören. Du musst ja nicht, wie der Jakobus sagt, wie im Blatt im Winde nicht wissen, wo du selber für stehst und mal hier sein und dafür sein, wie ein Blatt und so weiter hin und her geworfen. Eine gewisse Festigkeit und Standfestigkeit des Glaubens solltest du schon haben. Aber du musst offen sein. Vielleicht ist Bruder, Schwester XY, von dem du sagst, der weiß doch nicht mal, ob das Buch Mose im Alten oder Neuen Testament steht. Und der kommt daher und will mir nochmal. Du musst mit deinem Herzen offen sein. Vielleicht ist Gott gerade durch den, ein Esel kann auch sprechen, ja. Vielleicht hat so mancher Esel dir des Weges gestanden und da war nichts, ja. Weil du kamst einfach nicht vom Wege weiter. Ja, weil du nicht erkannt hast, dass der Esel, der da spricht, von Gott her beauftragt ist, mit dir zu reden. Ich glaube, wir müssen zugänglich sein zueinander. Ich habe viele, ich stelle mich dem ja auch, ja. Und das bleibt ja nicht aus. Umso mehr man, Rolf, ne, in der Öffentlichkeit ist, umso mehr Kritik muss man angehen. Ich habe mal mit Rainer Bonke gefragt. Ich sage, Rainer Bonke, da was. Ich hatte einen guten Kontakt zu ihm. Er hat mich auch eingeladen nach Florida, aber das wurde nichts mehr, weil er ist erst kurz danach gestorben, leider. Und dann sage ich zu Reinhard, ich sage, Reinhard, wie hältst du das so aus? So, da kriegst du ja immer, da sagt er zu mir, Armando, ein Baum, der höher ragt als alle anderen Bäume, kriegt den meisten Wind ab. So ist das. Du musst damit rechnen. Und ich sage euch das, ich rede vorne so ehrlich, wie es ist, wie ich unter vier Augen mit jedermann rede. Ich mache nichts anderes. Ich glaube, wir brauchen vom Podium, von der Kanzel Ehrlichkeit. Weil die Leute unten, ich sage es jetzt mal, die Glaubensgeschwister so wissen, was die Zeit tickt und was das Leben bringt. Da müssen wir hier nichts anderes reden, als die Wirklichkeit sich nicht widerspiegelt. Und da kamen manche, berechtigt oder unberechtigt, und haben mich richtig zugesetzt. Und das hat mich in den Keller gehauen. Ich hatte eine Zeit, ich bin ja nicht vergleichbar mit Elia, da käme ich dahin, aber der hatte ja auch eine depressive Phase und sagt, ich will sterben. Nimm mich von hier, auch darüber predige ich gerne. Warum, weshalb das eigentlich so kam, also jetzt auch in der Folge, wie Gott mit ihm reagiert hat. Und dann lag ich auf dem Bett und habe mir gesagt, was tue ich mir da eigentlich an? Ich kann das schön zu Hause haben. Ich brauche mich jetzt einem Sperrfeuer nicht stellen. Und während ich noch so dachte, ich kam jetzt nicht der Flügelschlag des Engels, ist ja auch nicht eine Wolke der Herrlichkeit oder die Hand Gottes auf mein Haupt, auf einmal kam ein tiefen Frieden und Ruhe. Auf einmal war diese Gedankenansinnen weg. Und da habe ich gebetet, da bleibe ich in dieser Linie bis heute und darüber hinaus, bis der Herr wiederkommt und ich in der Ewigkeit eingehe. Herr, wenn jemand zu mir was sagt, dann will ich nicht hören mit dem natürlichen Ohr, sondern mit dem geistlichen Ohr. Ich will empfinden, ist das jetzt ein sich auskottern? Ja, wir können ja hier oben im Norden so gut reden. Oder ist das wirklich ein Fingerzeig von dir, über manches nachzudenken oder das, was gesagt wird, auch mal vor Gott zu bringen? Diese Haltung habe ich mir so angewöhnt oder gewollt und halte sie auch durch. Da müssen wir nämlich unterscheiden. Deswegen müssen wir, und hier ist es bei Naaman nochmal sehr deutlich, die Diener hatten Zugang zu ihm und sagten einfach, probier doch mal aus, dann kannst du ja immer noch schimpfen. Ich sage zu denen, die ein Reden Gottes in ihrem Leben empfangen haben und sagen, was denn jetzt? Ich sage, probier mal aus, was du verantworten kannst. Ohne Haus, Hof, Kinder, wisst ihr, was das alles gibt. Letztens habe ich ein Telefonat geführt. Geschwister, eine WhatsApp-Nachricht. Ja, sagt sie, die und die aus der Familie, die hatten einen Ruf da, ich will auch nicht das Werk nennen, tut ja nichts zur Sache, da hinzugehen nach Afrika. Aber nach 3 Monaten, weil der Herr gesagt hat, ja. Kennt ihr das, der Herr hat mir gesagt, Falle. Und sie sind wieder zurückgekommen, völlig desisoliert. Ich sage dir Folgendes, klar und deutlich. Von 10, die von sich sagen, Gott hat mir gesagt, ich soll dorthin gehen, das tun oder sein lassen oder hinter mir lassen, stimmt einer und 9 nicht. Warum sage ich das? Ich sehe in unseren Kreisen mit großer Besorgnis. Auch weißt du nicht, was Gott mit dir vorhat. Ich sage, wenn Gott was mit mir vorhat, dann weiß er schon, wo er mich findet, um mit mir loszugehen. Bei Mose ist das sehr deutlich und sehr klar. Vielleicht ist Mose morgen dran, ich weiß es nicht. Darüber predige ich auch mal gerne. Über Mose seine Begegnung im brennenden Dornbusch. Wenn Gott was vorhat mit dir, da weiß er dich zu finden und anzufangen. Da brauchst du nicht nachhelfen. Da brauchst du kein Tempo machen. Und die meisten, die sagen, Gott hat mir gesagt, sind gescheitert. Warum passiert das? Warum kommt das zustande, dass Menschen durchaus glaubwürdig, für sich auch selber glaubwürdig geglaubt haben, Gott hat zu ihnen geredet und sie sind losgelaufen und sind gescheitert. Die meisten. Das liegt Folgendes daran. Die Psychologie weiß das. In der Tiefe unserer Seele, unseres Menschseins, wir sind ja auch noch Menschen. Wir sind zwar Erlöste, aber wir sind auch noch Fleisch und Blut. Wir sind die Dinge nicht vor, wir sind noch nicht verwandelt. Wir haben ja noch nicht den Herrlichkeitsleib. Das heißt, alles das, was so menschlich daneben gehen kann, kann uns passieren, um das mal salopp zu sagen. So, und jetzt passiert Folgendes. Die Psychologie spricht davon, dass der Mensch so Sehnsüchte hat. In der Tiefe seines Herzens oder was auch immer, die er verwirklichen möchte oder was. Oder eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Ist-Zustand, ja, auch ein Problem. Und dann denkt man sich, oh, das wäre schön. Ich mache dieses oder jenes oder das ist das Eigentliche, wo ich hingehöre. Der Beruf ist doch nicht für mich und das, was ich da, und vielleicht die Frau ist nicht für mich und die Familie erst recht nicht. Und solche, das kommt, weil die Seele immer so so in Bewegung ist. Und dann meint man, Christen meinen dann, was in der Tiefe ihrer Seele, ich rede von der Seele, ja, nicht vom Reden Gottes, meinen sie, dieses Empfinden sei ein Reden Gottes und handelt entsprechend falsch, weil ihnen niemand sagt, du musst aufpassen. Meine Antwort ist folgendermaßen. Ich weiß, was in so einer Szene los ist. Und das meiste wird plakativ gesagt, frag doch Gott mal. Dann hast du ein Problem, sage ich dir. Du bist nie so neutral zu dir selber, wie ein Dritter, der nicht von dir weiß, zu dir sprechen kann und sagen kann, ich empfinde dir ein Wort des Herrn mitzugeben, das und das und das könnte in deinem Leben bevorstehen oder das ist gerade das, wo Gott dich abholt oder was. Wir selber sind nie so neutral zu uns, so objektiv, dass wir wirklich mit reinem Herzen und Gewissen sagen können, ich kann unterscheiden zwischen meiner Tiefe der Bedürftigkeit und zwischen dem Reden Gottes. Und deswegen mahne ich Land auf, Land ab, vor all diesen plakativen Dingen, frag doch mal den Herrn. Es gibt ja welche Stimmen auch, die sagen, ich brauche keine prophetische Stimme, ich habe selbst den Heiligen Geist. Natürlich, in der Bibel steht aber auch, und das wird mir Rolf zustimmen, im Neuen Testament, ihr habt nicht, dass euch jemand lehre, denn ihr habt ja den Heiligen Geist. Damit will ich auch nicht sagen, dass er ab Sonntag nicht mehr predigt. Oder nicht mehr schreibt. Manche werden ja die Bibelstellen einfach da so genommen und das haut hinten und vorne nicht hin. Keiner würde auf die kommen und sagen, du hast ja den Heiligen Geist, du kannst selber die Bibel lesen und dir auslegen und so weiter, weil das so steht ja. Ihr habt den Heiligen Geist und braucht nicht, dass euch jemand lehre. Aber trotzdem wissen wir, dass Lehre gebraucht wird. Warum? Weil das die Gefahr besteht, dass du in deinen eigenen Saft und Kraft von mir aus zu Dingen und Entscheidungen kommst, die nicht funktionieren. Und warum scheitern? Oder es gibt ja so viele gescheiterte Christen in ihrem Leben. Ich meine nicht, dass man eine Sünde gefallen wieder aufrichten. Der Rechte fällt 7-mal, Gott hält ihn wieder auf. Ich kenne das ja alles. Sondern wirklich scheitern, weil die alles irgendwie aufgegeben haben, wie man so sagt, um ganz neu zu anfangen. Weil es ihnen nicht gesagt wurde, pass auf, wenn Gott will, dass du etwas tun sollst, von dem du meinst, dass er will, dass du tun sollst, dann kommt er. Dann brauchst du nicht nachhelfen. Ich stehe heute Morgen nicht hier bei euch oder vor euch, weil ich irgendwo einen gewissen Dreh raus hatte, wie ich Gott dazu bringen kann, mit mir was zu machen. Weil ich ja eine Vorstellung hatte. Ich will euch sagen, wie es bei mir war. Das ist ja auch ein Seminar. Soll ja auch ein bisschen den Leuten was vermitteln, von was auch was Persönliches. In eigener Sache zu reden, ist immer problematisch. Ich bin vom Typus her älter Typ. Letzte Reihe sitzen, als letzter kommen, als erster gehen. Als ich noch nicht im prophetischen Zuhause war oder von Gott gerufen war, da saß ich immer abseits. Und der Gedanke, den ich mal so hatte, ich könnte mal gefragt werden, willst du das Abendmahl mit austeilen? Da wackelten mir schon die Knie. Die Bäudewiese, jetzt kommt dir das Wein oder das Brot wird dir entgegengereicht und vor lauter Aufregung lässt dir fallen, peinlich und so weiter. Es hat auch nie jemand gefragt. Und jetzt kommt Gott. Ich sag mal, Gott hat Humor. Was ich sage ist, unsere Selbsteinschätzung ist für Gott kein Problem. Wenn wir sagen, das könnte ich nicht, wie manche so sagen, das könnte ich nie, wie der das da macht. Das musst du ja auch nicht machen. Das verlangt Gott auch gar nicht von dir. Und jetzt kommt der Mai 93. Es gibt so Tage und Zeiten in unserem Leben, die graben sich ein, ja? Die vergisst du einfach nicht. Und in den 80ern, ich muss noch mal ein bisschen zurückholen, in den 80ern fragte mich der damalige Pastor in der Elim, der Siegfried Otzekowski, bei so einem erweiterten Mitarbeiterkreis, willst du nicht mal einen Gebetsabend leiten? Und habe ich gesagt, weiche von mir. Warum habe ich das gesagt? Weil ich mich einschätzen konnte. Ich bin ja schon über 50 Jahre im Glauben unterwegs und davon die meiste Zeit als Konsument, was ja auch positiv sich offensichtlich irgendwie auswirkt. Ja? Wer Predigten hört, als dass ich selber an der Kanzel stand, außer ich werde jetzt noch 200, vielleicht holt sich das wieder auf. Und dann habe ich mir immer mal so die Bibelstellen, die jemand gepredigt hat, vorgenommen. Und da habe ich immer geguckt und gelesen. Und für mich war das ein in sich abgeschlossenes Geschehen. Und ich habe immer gesagt, wie kommen die auf diese Gedanken? Wie kann man dazu was sagen? Das steht, ich sage zu dem, was ich hier jetzt folge, ich bin ja mit Naaman noch nicht zu Ende. Zu Naaman, das ist ein in sich abgeschlossenes Geschehen. Was soll man da noch zu sagen? Da steht alles drin. Da kann man doch nicht die Bibel zuschreiben, ja? Da ich gedacht, wie machen die das? Da habe ich gedacht, da kommt hier nichts. Ich las ich da und guckte. War ja nicht, plötzlich nicht irgendwie, tat sich was auf oder so. Da habe ich gedacht, ja wunderbar, also das kannst du nicht. Also wunderbar, wie die das machen. Also, bewundernswert. Und jetzt sagte der Siegfried Ostkowski mir, das ist mein Gebetsabend. Da habe ich gesagt, nee. Warum? Weil ich ja wusste, ich habe mal die Bibelstellen, die man dann mal so nach einer Predigt auch nochmal nachgelesen habe, da kam mir nichts in den Sinn. Also war mir klar, wenn du jetzt mal vorne stehst, eine Gebetsstunde, es gibt ja so in Gemeinden immer so Trainingsmöglichkeiten, nicht gerade unbedingt der Sonntagmorgen-Gottesdienst, aber sonst gibt es so Bereiche, wo man sagt, mal sehen, was in dem Potenzial ist, da sind wir so unter uns, da kann man denen mal so ein bisschen Möglichkeit geben. Und sowas ist ja auch der Gebetsabend, ja. Da können ja die gleich richtig beten, wenn das denn nichts wird. Oder für die Person, die da nicht so gerade theologisch nicht so flott war, da gleich für die beten. Das passt denn ja. Die Beter sind ja immer die, die auch am meisten aushalten von sowas. Naja, und er hat zu mir gesagt, ich habe gesagt, nee, das wird nichts. Und er hat mich auch nie wieder gefragt. Und jetzt kommt Gott. Ich hatte seinerzeit in Mundsburg, also in Mundsburg, in Hamburg, hatte ich noch 11 Jahre lang die Verantwortung für den Büchertisch. Und jetzt kommt, was kommen musste. Da kommt ein Ordner auf mich zu und sagt, Armando, wo sind bloß die Pastoren? Wer lag denn heute Abend? Ich sage, das weiß ich doch nicht. Die sitzen wahrscheinlich in der Sitzung und haben sich verplappert, da wird gleich einer kommen. Es wurde 20 vor 8, es wurde 10 vor 8. Keiner kam. Zu der damaligen Zeit hatte die Gemeinde 4 Pastoren und 8 Älteste. Da sollte ja wohl ein Gottesdienst abgedeckt werden können. Terminmäßig, ja. Da sagte er, der Ordner zu mir, da musst du nach vorne. Ich sage, was soll ich denn da vorne? Da sagt meine Frau, ich sage, was mache ich denn da? Ja, sagt, sie spricht doch über die blutflüssige Frau wie im Hauskreis. Da habe ich gedacht, das wäre mehr schlecht als recht. Das wird nichts. Naja, ich meine selber, jeder gut sortierte Büchertisch hat natürlich Bibeln. Und dann sage ich so zum Ordner, ich habe keine Bibel mit. Da sagt er, Moment, hier bleibt immer was liegen. Greift in seine Funduskiste da, drückt mir die Bibel in die Hand. So, da war das schon mal ausgehebelt. So, ich jetzt nach vorne. Und dann denke ich mir, ich sage das so, wie es ist. Wo steht denn das mit der blutflüssigen Frau? Und dann nehmen wir das, die Schwester, die Astrid, die ist eine wandelnde Konkordanz, sage ich immer. Da kannst du wirklich sagen, wo steht das? Die weiß das auf den Punkt. Ich sage, wo steht das mit der blutflüssigen Frau? Ich weiß heute, kannst du vorne gucken, eine gute Bibel hat ja vorne auch so die Wunder und so, kannst du ein bisschen reingucken. Und wo ist denn das in etwa? Und dann saß sie da und da, ich schlag auf, stimmte. Na gut, das ist ja schon mal wieder. So, und dann fing der Frank an seinen Klavier Pfingstjubellieder und Pfingstjubellied anzusingen. Und die Pfingstjubellieder, wer die kennt aus der Szene, ja, beheimatet ist, da sind Lieder, da sind manchmal, die haben manchmal so 15 Verse oder was weiß ich da. Da muss ich manchmal von vorne sagen, wir singen nur Vers 3, Vers 5 und Vers 8. Sonst ist der Gottesdienst weg. Und er haut in die Tasten und singt. Da denke ich mir, das ist ja gut. Bis der fertig ist mit den Liedern, dann ist hier, hast du schon mal Luft geholt. Und dann gucke ich so auf die Uhr, das ging ja auf die 8 schon zu, ne? Und dann habe ich gedacht, Armando, um 7:45, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, ja, ist der ganze Spuk vorbei? Dann gehst du nach vorne und sagst, du verstehst überhaupt nicht, was du hier zu suchen hast. Das wäre die kürzeste Gebetsstunde seit 75 Jahren, damals zu der Zeit war es so, seit 75 Jahren der bestehenden Gemeinde. So eine kurze Gebetsstunde haben die noch nie gehabt. So, und jetzt macht er da die Fix. Und auf einmal, ich dachte, sag mal, kann doch nicht angehen. Ruckzuck war der mit seinem Fixjubilieren fertig. Ich nach vorne, gehe an den Pult, wo hier auch heute Morgen, und ich wollte gerade ansetzen, auszudrücken, was ich da zu suchen habe, weiß ich selber nicht. Da kam der Geist Gottes auf mich. Und als ich zurück war, ich war da, ist klar, aber zurück in der Realität, da waren 1,5 Stunden rum. Mit Bibelauslegung, mit Heilungsgebet, mit Prophetie und allem. Und er sagt, Geschwister, boah, was ist denn da los? Und da habe ich Gott verstanden. Und dann hat der Pastor nachher zu mir gesagt, keine Ahnung, sagt er, was da los war. Keiner konnte nachvollziehen, warum dieser eine Abend unbesetzt, im ganzen Jahr, ja, aufs ganze Jahr gesehen, weil es der einzige Abend, der unbesetzt geblieben ist. Aber Gott hat gesagt, anders kriege ich den nicht hin. Anders kriege ich ihn nie nach vorne. Und so verstehe ich Gott. Deswegen bin ich ein befreites Verstehen Gottes. Er weiß, was in dir steckt, wenn er es freisetzt. Amen. Viele Christen kommen und sagen, die reden ja mehr das, was sie mitbringen, an Bildung, an Talent, an Doktortitel, was auch immer, und an Finanzen. Das ist Schall und Rauch. Sondern die Führung des Heiligen Geistes ist entscheidend. Und Gott kann aus jedem etwas machen, so wie er es in jedem hineinlegt. Und deswegen kriegen wir immer Probleme. Ich lese ja so gerne Biografien. Kennen Sie ja durch und durch, ja. Smith Wigglesworth und wie sie alle heißen. Dann liest du sie, und bei Facebook ist das ja nun mal so, ja. Darf auch jeder kommentieren, ist auch gut. Oh, dann wird da irgendwelche Aussagen genommen und dann, ja, und jeder Christ, der da liest, zu 90%, der sagt, kann ich nicht mithalten. Da habe ich dir erstmal was geschrieben letztens. Das macht nur Druck. Zeugnisse sind sehr schön. Aber die Realität ist doch eine andere. Es gibt ein Smith Wigglesworth, es gibt ganz andere Männer und Frauen Gottes, ein Wesley und wie sie alle heißen, ich muss sie ja nicht erzählen, die Erweckungsbewegung ausgelöst haben, Wales und so weiter. Aber die Realität ist doch, das sind die Ausnahmen. Ich sage dir Folgendes, vielleicht wolltest du es gar nicht hören heute Morgen. So wie du lebst, mit Christus unterwegs bist, das ist das Glaubensleben. So lebensnah ist es, so real. Ein Leben mit Christus in Situationen, in denen man lebt, in denen man hineingeworfen ist, die man zum Teil ändern möchte und sich nicht ändern lassen. Das meiste kriegst du nicht geändert. Du hast schon keinen Einfluss darauf. Du hast schon keinen Einfluss darauf gehabt, in welche Familie du hineingeboren wirst. Vielleicht wäre einer von euch jetzt gerne mal Prinz Charles. Aber Gott hat nicht gesagt, du sollst da reingeboren werden, in die Königsfamilie. Warum bist du hier in wo auch immer geboren und nicht in einer anderen Region der Welt? Das heißt, es gibt Dinge, die sind schon mal Voraussetzung, an denen du nichts tun konntest. Niemand hat deine Bildung sozusagen vom Gehirn her, dein Intelligenzquotient, da hast du nichts dran gemacht. Du kannst ihn nutzen, aber wie viel du mitgekriegt hast, da hast du nichts reingelegt. Und deswegen musst du achten, darauf achten. Ich sehe es mit großer Wehmut als seelsorgerlicher Aspekt, wie manchmal so verächtlich über Geschwister und Menschen gedacht und geredet wird, die, ich sag mal, das nicht so bringen. Du bist so auf die Welt gekommen, wie du gekommen bist. Fertig. Und so wirst du in vielen deinem Leben keinen Einfluss nehmen können. Der Mensch sagt, ich bin autonom, ich mache Entscheidungen, auch du kriegst nein. Das meiste ist bedingt durch die Umstände, mit denen wir zu tun haben und mit denen wir selber in uns zu tun haben. Das ist die Realität. Das ist das normale Glaubensleben. Und da sollen wir auch nichts beschönigen und nicht die großen Dinge machen. Und jetzt hatte Gott mich dort in dieser Weise gelehrt. Und dann kann ich dich einladen, was war meine erste Auslandstour, in Anführungsstrichen nach Ostdeutschland, nach Penig, in die Gemeinde. Da sagt der Pastor, 5 Abende nehme ich dich. Sag du, was? Du bist Pastor, von Amts wegen musst du über ein Thema, jedes Thema sozusagen was sagen können. Ich kann maximal einen Abend abdecken mit meinem Lebenszeugnis und das, was Gott tut. Prophezeiung, das übernehme ich, okay. Und die anderen Abende deckst du ab in der Lehre. Und ich sage, komm an. Und dann bin ich hingefahren, nichts wissend, nichts ahnend. Und nach den dann habe ich ihn runtergehandelt auf 4 Abende. Und nach dem 4. Abend habe ich gesagt, ich hätte ja auch noch am 5. bleiben können. Sagt er, ich habe das gleich dir gesagt. Warum? Weil Gott so wollte. Aber ich habe es nicht gesucht. Ich habe nicht danach gestrebt. Viele Christen sagen, ich strebe, ich suche, ich mache. Gott teilt zu. Und da kannst du wenig dran drehen. Und jetzt muss ich sehe schon draußen, das Feuer lodert da schon. Und jetzt sagten die Diener zu Naaman, hör mal zu, versuch doch mal. Probier es doch mal aus. Kann ja nicht schief gehen. Kannst ja nicht kränker werden, als du schon bist. Und jetzt kommt Vers 14. Naaman ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab und tauchte 7-mal in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Danach wurde er gesund. Aber er wurde nicht gesund, weil der Prophet sprach, sondern weil Naaman auf die Prophetie einging. Die meisten, die eine Prophetie des Herrn bekommen haben, sind auf die Prophetie nicht eingegangen. Und deswegen haben wir die unerfüllten Prophetien. Und weil Gott ist und allwissend ist, redet er auch, wenn er weiß, die Prophetie wird nicht mitgearbeitet. Das heißt, wir leben in diesem Spannungsbogen in prophetischem Reden. Gott in seiner Liebe redet. Und er redet auch dann, wenn er weiß, dem wird nicht nachgekommen, prophetisch. Aber weil er Gott ist, redet er. Und deswegen müssen wir ein bisschen verstehen, diese Spannung, warum ist das nicht gekommen, wie prophetisch gesagt? Das sage ich dir. Die Beteiligten haben mit Gott zusammen damit nicht gearbeitet. Und das hat mit den Propheten nichts zu tun.
Sie haben nicht geglaubt.
Und das ist der Punkt. Deswegen haben wir so viele Prophetien, von denen gesagt wird, wo bleibt denn die Erfüllung? Auf der anderen Seite braucht Prophetie seinen Weg. Ich komme zurück zu dem Erlebten im Mai 93. Ich saß auf der Empore der Gemeinde. Letzte Reihe, letzter Platz. Ich kann dir noch nicht mal sagen, um was es am Sonntagabend dort in der Predigt ging. Aber auf einmal kam etwas in mir hoch. Ganz plötzlich war es da. Armando, du hast doch noch mal eine Prophetie bekommen. Und zu dem Zeitpunkt, Mai 93, wusste ich nicht, wann es war. Das habe ich später erst erfahren können, weil ich die Umstände noch erinnerte, wo die Prophetie gegeben wurde. Die Prophetie wurde mir gegeben im April 75. Und wir hatten schon Mai 93. Und auf einmal war was da. Und dann habe ich zu Gott gesagt, wenn die Prophetie von damals, deren Inhalt ich gar nicht hatte, ja, wenn die Prophetie von damals doch Realität ist, dann tu was. Ich bin einer, der sagt, Gott kann tun. Nicht mein Tun, sondern sein Tun ist entscheidend. Und auf einmal, ich spreche was von dem sprichwörtigen Feuer Gottes, das auf mich kam. Und ich habe die Empore verlassen, bin nach vorne gegangen, mehr geschwebt, als noch wusste, meine fünf Sinne waren da, aber nicht so in der Reflexion, was machst du hier eigentlich? Und nachher geht das nicht. Oder wird. Ich gehe nach vorne, ich sage, Pastor, kann ich hier mitbeten? Ja, da machen wir. Und nun wusste ich nicht, was mache ich jetzt? Ich habe es ja nur immer gesehen. Die Segner, die dazu geschult waren, oder so, wie man es so nennt, die waren fleißig am Arbeiten. Und ich hatte, pass auf, ich sag's mal ein bisschen, ich hatte keinen Pfefferminz dabei. Ich wusste nicht, ob mein Deo versagt. Und ich wusste nicht, darf ein Bruder der Frau oder der Schwester die Hand auflegen? Wenn ja, muss die Ehepartner dabei sein? Oder wie macht man das? Gar nichts. Aber das Feuer Gottes war da. Naja, wenn ich die ersten Hand auflegen, kippt er zu Boden. Könnte ich auch überreden, warum das so ist. Aber das ist nicht unser Thema heute. Geht zum nächsten. Ich war gar nicht dran. Ich war auf Distanz zu den Leuten und sie gingen zu Boden. Ich kannte das schon von der Ferne, weil für mich war es ja nicht fremd. Und dann stand keiner mehr, da habe ich mich hingesetzt. Nächsten Sonntag, ich sitze wieder irgendwo ganz hinten, Gottesdienst fängt an, Segner steht auf, Aufruf. Ich sitze da, nicht, jetzt bin ich, so, kriegt jeder hier auch mit, was drauf ihr habt und so. Ich sitze da als Unbeteiligter und auf einmal wieder das Feuer Gottes. Weil ich gedacht, wenn du nicht aufstehst, verbrennst du hier samt den Stuhl, du musst nach vorne. Ich nach vorne, passiert das Gleiche. Leute bleiben nicht stehen. Das ging einige Sonntage so. Und dann auf einmal, ich lege die Leute die Hände auf, die bleiben stehen. Dann machst du dir Gedanken. Hat Gott dich verlassen? Ist die Salbung weg? Was ist passiert hier? Und ich habe einfach gebetet, so meinte ich. Einfach gebetet, ohne zu fragen, was ist dein Anliegen? Ich sage nicht, dass das falsch ist zu fragen. Aber das ist meine Gabe, ist eine andere. Das ich damals nicht wusste, aber heute so vertrete. Und ich habe einfach angefangen, das zu sagen, was ich meinte, dass es ein Gebet wäre, was mir so gerade so kam. Und da kamen die Ersten zu mir und haben gesagt, Armando, ich bin zwar stehen geblieben und nicht umgefallen, aber das, was du gesagt hast, ist exakt das, was sich in meinem Herzen bewegt. Und da ich noch schon lange in der Szene zu Hause war, konnte ich mir gleich zusammenreihen, was da los war. Aber ich habe mich dahin nicht ausgestreckt. Es gibt ja so den sogenannten Gabendienst. Ich weiß nicht, wie weit ihr euch auskennt, aber der charismatische Szene kennt man den. Da musst du denn so ankreuzen, was du hast für Fähigkeiten, natürliche und geistliche. Und dann gibt es nachher so eine Quersumme des Ganzen. Und da bekam ich bei Prophetie 0 Punkte. Aber das hat mich nicht umgehauen. Aber ich bekam die sogenannten Marterdienste. abräumen, gastfreundlich sein und so weiter. Wobei, ihr wisst ja, was der Bruder macht, auch wenn wir heute hier zusammenkommen und so geistlich sind und den Herrn erwarten, auch in einem charismatischen Gottesdienst, wo alle die Hände heben, muss es Hände geben, die Brötchen schmieren. Also denkt das bitte dran, ja? So läuft das. Und jetzt ließ sich Naaman umstimmen, aber nicht, weil der Prophet das gesagt hat. Oder der Prophet kam nicht raus und sagt, hört mal zu, das gibt ein Problem. Der Mann hat nichts verstanden. Ich helfe mal nach. Ich gehe mal mit ihm am Wasser entlang. Und ihr, der sich versieht, stoße ich in den Rhein, tauche den 7-mal unter, dann ist er gesund und wenn ich theologisch sehr weit bin, hat er gleichzeitig die Glaubenstaufe auch noch mitbekommen. Das hat er nicht gemacht. Warum nicht? Weil der Prophet das seine Aufgabe nicht ist. Und jetzt kommt Vers 15. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu Elisa zurück, trat vor ihn und sagte, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Nimm darum von mir ein kleines Dankgeschenk an. Was tut er? Er tut das, was er empfand, als richtig. Er sagte, ich will Gott ehren und dankbar sein. Und dachte, den Diener, den entlohne ich entsprechend. Und was gibt er, sagt Elisa. Aber Elisa erwiderte, so gewiss der Herr lebt, den ich diene, ich nehme nichts an. So sehr Naaman ihm auch zuredete, Elisa blieb bei seiner Ablehnung. Jetzt muss ich hier was klarstellen. Als ich mal diesen Bibeltext vor zig Jahren in einer Gemeinde sprach, sagt der Pastor, ich war, nachdem ich da fertig bin von vorne, oh, sagt er, ich bin heute erleichtert um unsere Gemeindekasse. Ein Prophet nimmt nichts an. Ich sage, halt, stopp. Jeder Diener ist seines Lohnes wert. Das ist damit nicht gemeint. Sondern was Elisa zum Ausdruck bringt ist, alles, was Gott geschehen lässt durch uns hindurch, dafür gebührt ihm allein Ehre, Dank und Anbetung. Auch wenn viele das anders publizieren. Heidengeld verdienen mit ihren Büchern. Ich habe das letztens schon in Schneewerding gesagt. Das meiste schreiben sie nicht selber. Sie haben ihre Ghostwriter. Niemand kann über jedes Thema, wie man auch nicht über jedes Thema erschöpfend predigen kann, muss man einfach sagen, oder nicht so geistgeleitet predigen kann. Die schreiben ihre Bücher nicht selber, sie geben nur ihren Namen her und machen da Kohle mit. Ich verwerfe das. Es gibt so ein Mindestmaß, wo man sagt, ja, einen gewissen Respekt gebietet es, aber dann hört es auf. Und die leben in Saus und Braus. Das ist nicht das, was die Bibel mir zeigt und ist. Und Elisa sagt, Naaman, ich bin der falsche Adressat. Ich bin es doch gar nicht, der dir gedient hat. Ich bin es doch gar nicht, der dich geheilt hat. Es ist Gott. Und jetzt sagt er im Vers 17 der Naaman, schließlich sagt der Naaman, wenn du schon mein Geschenk nicht annimmst, dann lass mich wenigstens so viel Erde von hier mitnehmen, wie zwei Maultiere tragen können. Denn ich will in Zukunft keinen anderen Gott mehr Brand- oder Mahlopfer darbringen, nur noch dem Herrn. Warum, und jetzt kommt der Punkt, warum nimmt er so viel Erde mit, wie zwei Maultiere tragen können? Wäre das Naheliegendste nicht gewesen, hat gesagt, das Wasser, aus seinem Verständnis, hat mich geheilt, ich nehme so viel Kanister Wasser mit, wie ich kann, und wenn ich zu Hause bin, Aussätzige gibt es genug, dann kippe ich das über die weg, tropfenweise, ist halt irgendwann sonst Schluss, und dann werden die geheilt. Er nahm Erde mit, warum tat er das, was will ich dir sagen? Er sagte sich, ich will nie vergessen, was Gott in meinem Leben getan hat. Und er nahm diese Erde und hat sie nicht angebetet. Aber diese Erde hatte einen Platz, so wie er sie in seinem Gefäß hatte, in seinem Haus. Und wenn er in Herausforderung kam, dann hat er diese Gefäße gesehen und sagt, an dem Platz, an dem Wasser, wo ich Gott erlebt habe, so mächtig, das ist der gleiche Gott, der auch heute mein Gott ist und eingreifen wird und helfen wird. Und deswegen hat er die Erde mitgenommen. Du musst dich erinnern können, was hat Gott in der Vergangenheit schon mit dir an wunderbaren Dingen geführt, geleitet und getan und eingegriffen, auch erhört. Dann macht es dir Mut und Kraft, zukünftig zu erwarten, er ist immer noch der Gott, der seine Hand ausstreckt. Und deswegen tat er das. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Abschluss in dem Geschehen. Vers 18. In einem Punkt jedoch möge der Herr Nachsicht mit mir haben. Wenn mein König zum Tempel seines Gottes Rimmon geht, um zu beten, muss ich ihn mit den Armen stützen und mich zugleich mit ihm niederwerfen. der Herr möge es mir verzeihen. Er sagt, ich habe eine Stellung, eine Position, und keiner hat ihm das gesagt. Keiner hat ihn gelehrt. Ich weiß ja um Eiferkurs, ich will das nicht schmälern, aber manchmal vertraut man zu wenig dem Heiligen Geist. Man muss mehr dem Heiligen Geist vertrauen, der Erkenntnis schenkt, wo andere erstmal anfangen, jemanden zu belehren, so ungefähr. Woher kam das? Das kam durch den Heiligen Geist. Wisst ihr, warum er das sagte? In dem Moment, wo er Gott erlebt hat, wurde ein Nachfolger Christi, hat er sich bekehrt. Durch das Erlebte, ein prophetisches Wort hat sich in seinem Leben verwirklicht und das hat ihn zu Gott gebracht. Und jetzt spürt er im Innern, ich habe eine Aufgabe, die ich in der Vergangenheit einfach gemacht habe, weil es ist meine Aufgabe. Aber jetzt als Christ, als Gott zugehörig, darf ich doch sowas nicht machen. Das gibt doch ein Problem. Da stehe ich in Gefahr, dass Gott mich verwerft. Ich sage euch ganz klar und deutlich, und ich stehe dazu, nicht allem, was in unserem Leben ist, auch die Umstände, können wir einfach so entfliehen. Wir sind manchmal in Lebensumstände hineingegeben, die eine Herausforderung sind, sozusagen in die Welt hineingesetzt. Da müssen wir, ob es uns passt oder nicht. Und jetzt passt auf, was jetzt passiert, aus Gottes Sicht. Er sagt, ich mache etwas, von dem ich weiß, dass ich es nicht tun sollte. Und meine hypercharismatischen Geschwister, die würden sagen, Naaman, wenn du das machst, verlierst du dein Heil und deine Heilung. Du bist daher schlimmer dran als vorher. Du kannst das doch nicht mitmachen. Es gibt Zwänge der äußeren Umstände, die passieren. Aber jetzt sage ich dir Folgendes. Es ist nicht entscheidend, wie die äußeren Umstände getan werden, sondern wo dein Herz in Christus ist. Und jetzt gibt es eine Antwort des Elisa. Und damit schließe ich auch gleich. Und ich glaube, auch heute Morgen ist es eine Antwort Gottes zu einzelnen von euch hinein in ihr Leben. Der Prophet Elisa sagt nicht, oh weh, das kann nur schlimm ausgehen. Du wirst dann von Gott abfallen. Du wirst mit Gott nicht mehr gehen können und er wird sich von dir abwenden. Wisst ihr, was der Prophet Elisa sagte? Und er sagte es nicht, weil er keine Antwort hatte. Er sagte es nicht, weil er dachte, irgendwas muss ich ja sagen. Sondern er sagte es als Prophet prophetisch. Und ich sage dir das heute Morgen prophetisch in dein Leben hinein, in dem du steckst. Und er sagt in Vers 19, Elisa sagte, kehre heim in Frieden. Er sagt nichts anderes als, Gott versteht dich. Gott weiß um dich. Und Gott weiß, warum du zur Entscheidung kommst, die andere sagen will, oh Gott. Aber es ist nicht entscheidend, was äußerlich sichtbar ist, sondern wie mit deinem Herz geht. Und die Bibel lässt es offen, was mit Naaman passiert. Wir wissen noch, dass der Gehasi da hinterher ging und den Aussatz kriegte. Aber Naaman taucht nicht wieder auf. Du kannst mich gerne korrigieren, Rolf. Naaman taucht nicht wieder auf. Die Bibel lässt offen, ob der zurückkam. Der König sah, was geschehen war und hat gesagt, dein Gott will ich auch glauben. Diesen Rimmon zerschlagen wir. Steht nirgends in der Bibel. Kann ich mir denken, theologisch. Kann aber auch sagen, nee, der hat gesagt, na gut. Aber hier deine Arbeit, dann machst du weiter. So, und jetzt geht der mit diesem Haltung. Ich mache hier etwas, was eigentlich nicht gut war und gut ist. Ich habe ja einen Gott, der wirklich handelt. Das tut ja nichts, da diese komische Figur. Aber Gott ist bei Naaman geblieben. Und ich sage dir, Naaman hat weder sein Heil noch seine Heilung verloren. Warum? Weil Gott sagt, ich verstehe dich. Ich möchte denen, die es heute Vormittag betrifft, sagen, kehre heim in Frieden. Mach Frieden mit deiner Vergangenheit. Schließe ab. Ich glaube, dass einige es nicht können. Sag einfach, ich vergesse es. Oder Gott, lass es mich vergessen. Und jetzt kommt Folgendes, das zweite Wichtige. Mach Frieden mit deinem Jetzt und Ist. Wenn du sagst, das ist schwer, wie soll ich das bejahen? Dann bitte Gott für diesen Frieden. Nicht, weil du es gut findest und weil es gut ist. Die Bibel sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber Gott hat nicht gesagt, alle Dinge sind gut. Das hat er nie gesagt. Er hat gesagt, es dient zum Guten. Aber er hat nie gesagt, alles ist gut in unserem Leben. mache Frieden in dem, wo du drin steckst, was dich herausfordert. Und es ist ein Friede, den du erzeugst, sondern es ist der Friede Gottes, damit du in Frieden in die Zukunft gehen kannst. Das ist die Botschaft, die Gott in dir einlegen will, in deinem Leben. Wir müssen gleich nach draußen. Ich werde dir noch dienen. Und ich möchte einfach bitten, fragen, entscheiden tust du. Wenn du sagst, ja, ich habe das letzte gut, sehr gut verstanden und es holt mich ab, ich möchte das, diesen Frieden. Ich möchte begreifen und verstehen, dass es um mein Herz geht und nicht was andere an mir herummäkeln und kritisieren oder nicht wie gut finden. Sie müssen das ja nicht tun. Aber Gott weiß, warum du Dinge tust und warum Dinge so kommen. Weil es einfach so ist. Dann bitte Gott für diesen Frieden. Ich möchte für Menschen, die es betrifft, dafür beten. Dann darfst du aus deinem Platz aufstehen und ich werde dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich deinen Kindern zuwendet, der sich den Menschen zuwendet. Ich danke dir, himmlischer Vater, im Namen Jesus, für diesen heutigen Verlauf des Vormittags, der vielleicht anders verlaufen ist, als ich mir selber gedacht haben könnte oder andere in ihre Vorstellungen. Herr, es war deine Absicht, so in die Richtung zu gehen, wie es jetzt geschehen ist. Ich bitte, himmlischer Vater, im Namen Jesus, dass diese wertvollen Menschen in diesem Augenblick mit ihrer persönlichen Haltung des Herzens und damit etwas zu dir zum Ausdruck bringen, dass du darauf reagierst, dass du darauf hineingehst. Herr, du weißt um denen, die wirklich in Auseinandersetzungen sind und diesen Frieden brauchen, weil die Umstände so bedrückend sind, so herausfordernd sind. Herr, und ich zerbreche jede Gedankenfestung im Namen Jesus, die dazu geführt hat, sich vor Gott irgendwie so selbst schuldig zu reden, wo Gott keine Schuld ausgesprochen hat. Hey, ich bitte, himmlischer Vater, im Namen Jesus, dass jede einzelne wertvolle Persönlichkeit mitnimmt heute Morgen. Ich gehe in diesen Frieden Gottes und er kommt von ihm. Diese Ruhe und diesen Frieden Gottes, die sie sich zurücklehnen und sagen, Gott ist in mir und mit mir und er versteht mich. Vater, ich bitte, dass das, was erwartet wird, von dir zu erhalten, zu bekommen, aber auch das, was aus der Botschaft heraus verstanden wurde für jeden Einzelnen, für sich ganz individuell, dass er es sieht, erlebt und erfährt. Du bist der Gott, der antwortet, der nicht abfordert, sondern gibt. Vater, ich bitte um Gnade und Barmherzigkeit für das Leben der wertvollen Menschen. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Darf ich dir dienen?
Ja. Auch das ist ein prophetisches Verstehen. Propheten gehen unterschiedlich vor. Und so nehme ich an Menschen bin, das heißt nicht, jeder, der mir die Hand gibt, kriegt automatisch ein prophetisches Wort. Nicht, dass da Missverständnisse entstehen. Aber ich habe festgestellt, ich kann zwar hineingehen, manchmal in den Reihen, auch von der Distanz prophetisch sein, aber die Stärke ist da, wenn ich Menschen einfach berühre. Das ist so gegeben und dann tue ich das. Deswegen frage ich immer mit dir nicht. Vater, ich danke für dieses Gebet. Und du wirst das erleben, vom Herzen her, zu sehen, was du erbittest, dass es geschieht. Ich verstehe dich, sagt der Herr, das ist eine große Herausforderung, der du stehst. Und du wartest schon sehr lange, dass Gott was verändert. Und es wird kommen, das ist die feste Zusage, die er dir gibt. Und du bist einer, der schaut, was kann ich denn machen? Du bist ein Macher, du bist ein Anpacker. Du bist einer, der sagt, was muss ich denn noch beitragen? Du bist eher so einer, der eher selber gerne macht, als andere es noch machen lässt. Du bist einer, der so strikt ist, zuzupacken. Und manchmal auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Jetzt sind wir miteinander. Der Herr sagt, ich mache es. Ich verheiße dir jetzt, wo du gebeten hast. Du hast nur Hoffnung, weil dir etwas vom Herrn zu hören, auch ein persönliches Wort zu bekommen. Das war eine große Anspannung. Das war, Herr, ich brauche ein Wort, ich brauche irgendetwas von dir zu hören. Ich rede so zu dir, aber der Herr, damit du verstehst und begreifst, wie genau mich ich kenne. Und so wie du gebeten hast, über das, was du schon lange bewegst, dass das endlich da Veränderung kommt. Eine Eingreifung Gottes. Die Verheißung Gottes lautet, es wird kommen. Vater, der Autorität und Vollmacht des Heiligen Geistes, salbe und segne ich dieses Leben jetzt. Strom der Gnade Gottes fließt, Feuer Gottes Heiligen, Salbe des Geistes, in der Kraft des Herrn, im Namen Jesus. Amen.
Ich bin da noch, der muss ich ein bisschen Zeit nehmen.
Das ist sehr zeitintensiv, sehr, 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 wenn ich Menschen die Hände auflege, ihr müsst euch vorstellen, das ist etwas, sieht immer von außen, ich kannte das ja früher auch nicht anders, durch Zuschauen, oder? Aber es ist so eine Intensität des Geistes, die auch auf den Körper sich niederschlägt. Wenn ich jetzt anfangen würde, die Hände auflegen, kommen auch nicht mehr zeitlich hin, aber ich werde nachher Zeit nehmen, also so zum Ende hin, und jeden einzelnen die Hände auflegen. Nicht, weil ich was habe, sondern weil Gott was geben wird. Ich gebe niemandem etwas, weil ich nichts habe. Das ist cool, der Tag drückt er es so aus, wir sind so Gefäße und Kanäle, zerbrechliche Gefäße und Kanäle, für einen wertvollen Inhalt, den Gott gibt. Gott macht, und lasst es mich vielleicht auch mal sagen, vielleicht mein Verständnis zu geben, es steht ja jedem frei, irgendjemand auch, ja, das ist ein großer Mann Gottes, was heißt großer Mann Gottes, wer will ein großer Mann oder große Frau Gottes, was ist das für eine Bezeichnung? So viel auch tut man auf der Welt. Wann ist jemand ein großer Mann Gottes oder eine große Frau Gottes? Wo steht das wieder? Ja. Wir sagen es immer. Sondern Gott wirkt in der Welt, Gott gibt und wir sind nur Kanäle und Gefäße und nicht mehr. Wir können auch nur so viel bringen. Vielleicht hilft es dir, wenn du mit Menschen in Kontakt bist und du sagst, ich möchte sie irgendwie für Jesus erreichen. Vielleicht spreche ich doch morgen über Evangelisation, das ist erfolgreiche Evangelisation. Da kannst du nur so viel ihnen geben, wie Gott dir gegeben hat.
Wir sind seine Werkzeuge.
Und weißt du was? Und das vielleicht auch zum Abschluss. Jeder Dienst reflektiert sich ja auch, ein Pastor wird sich auch über seine Arbeit reflektieren und nachdenken und sagen, Mensch, da habe ich aber einen Gottesdienst, weiß nicht, das letzte Mal, erste Erinnerung, der lief flotter. Oder im Lobpreis, als Beispiel nehme ich mal, Mensch, manchmal sind die Leute so in der Herrlichkeit Gottes angekommen und dann wieder schleppt sich das so hin. Und wenn ich jemand darauf anspreche und sage, na, das war wohl nicht so dein Sonntagmorgenpredigt, ja? Oder es war wohl nicht dein Lobpreisbringen, dann sagst du, ja, wenn du wüsstest, war eine anstrengende Woche, ich kam nicht so zur Vorbereitung, ich war froh, dass ich überhaupt so bis zur Kanzel geschafft habe oder die Gitarre noch halten konnte, also da bist du niedergeschlagen. Und wenn jemand sagt, wow, ich mochte gar nicht aus, du hast dort gleich beim ersten Klang des Titels uns in die Herrlichkeit Gottes geführt und deine Predigt, also wirklich, ich habe gar nicht gemerkt, dass die anderthalb Stunden rum sind. Das hätte ich noch hören können. Da war ja Tiefe drin, da war der Heilige Geist drin. Ach, weißt du, das ist alles vom Herrn. Also wenn du wüsstest, wie mir schwierig mir mit der Predigt tue oder so. Das hat mir Gott geschenkt. Ich kann auch nicht sagen, so, dann hör mal zu, was meine Antwort darauf ist. Wenn Gott dem Sieg gehört, also es hat gut gelaufen, dann gehört ihm auch die Niederlage. Wenn wir Kanäle und Gefäße sind und jemand sagt, das war aber nicht so doll, dich kenne ich auch anders, dann sagst du, wo ist das Problem, wende dich an den, der mich ausrüstet. Wenn wir Gott die Ehre geben, weil wir sagen, demütig, ja, bei manchen ist die Demut zum Stolz schon geworden, ja, man kann es auch demütig und stolz werden, sagst du, er macht es doch. Ich gebe so viel, wie mir geschenkt wird. Also wende dich und beklag dich bei ihm. Vielleicht hilft es dir, entspannter Christ zu sein. Und jetzt dürfen wir Mittagspause machen.
Nein.
Genehmigt. Ja. Wolltest du noch?
Ein paar Minuten haben wir noch. Bitte? Nee. Jetzt bin ich dran. Ja, ihr Lieben, Prophetie, Geistesgaben. Nicht nur unsere Gemeinde, aber unsere Gemeinde, für die wir hier verantwortlich sind, brauchten die Geistesgaben. Denn sie sind für uns die Ausrüstung zum Dienst. Wir brauchen sie, wir können es nicht aus uns heraus. Wir haben eine Menge gehört heute. Ich habe Armando nicht ohne Grund eingeladen. Ich war irgendwo vor ein paar Jahren mal zum Kaffee eingeladen in ein Privathaus bei Freunden und dann kam ich dahin und dann sagte der Hausherr, da sitzt Armando Sievert. Da habe ich gesagt, kenne ich nicht. Ja, das ist Prophet. Und wenn zu mir einer sagt, da ist ein Prophet, als erstes geht bei mir eine rote Laterne an. Da habe ich gesagt, ja, das will ich aber genau wissen, was das für ein Prophet sein will. Ich habe Erfahrung mit Propheten. Ich sage euch mal das Krasseste, was ich mit einem Propheten erlebt habe. in Flensburg. Da kam irgendwann August mit dem Flugzeug angeflogen und sagte in der Gemeinde, der Pastor ist der Gesalbte des Herrn. Und wer von euch den Pastor kritisiert, mit dem soll man so umgehen, als würde man ihm ein Pitbull auf den Hals hetzen. Prophetisches Wort. Da habe ich einen Augenblick drüber nachgedacht. Ihr kennt einen Pitbull, so ein niedlicher kleiner Hund. Er sieht aus, als wenn er dreimal mit 80 Stundenkilometer voll gegen die Wand gelaufen wäre. Bisschen verknittert. Aber der hat zwei Eigenschaften, die man wissen muss. Die erste Eigenschaft ist, dieser kleine Hund hat zwischen den Zehen eine Beißkraft von 3 Tonnen. Das heißt, er beißt dir ruhig mal eben einen Unterschenkel oder einen Arm ab. Das ist überhaupt kein Problem. Und das zweite ist, wenn der mal zugebissen hat, hat er die Eigenschaft, die auch ein Affe hat. Du kannst nämlich anfangen, den von hinten in Scheiben zu schneiden, der lässt vorne nicht mehr los. Und was der Prophet gesagt hat, ist ein Angriff auf Leben und Tod. Das muss man sich mal vorstellen. Hätte er gleich sagen können, wer den Pastor kritisiert, den kannst du umbringen. Da habe ich gedacht, also Prophetie, nein danke. Und dann habe ich Armando kennengelernt. Und dann ist mir auch etwas ganz neu klar geworden, wenn wir über Geistesgaben reden, müssen wir zuerst mal wissen, was Gottes Wort darüber sagt. Wenn wir das nicht verstanden haben, dann brauchen wir uns um Prophetie auch nicht weiter kümmern. Das dürfen wir aber nicht vernachlässigen, weil Gott hat uns die Geistesgaben gegeben, weil wir sie brauchen. Wir brauchen sie dringend zum Aufbau der Gemeinde und auch zum eigenen Aufbau. Ich sage mal ganz bewusst zuerst zum Aufbau der Gemeinde und dann zum eigenen Aufbau. Aber wir brauchen es. Und wir können dankbar sein dafür, dass wir heute viel gehört haben. Viele von uns haben schlechte Erfahrungen mit Propheten gemacht. Und haben sich vielleicht gedacht, naja, ich weiß auch, wer heute nicht gekommen ist. Weil er Angst hatte, über Prophetie was Falsches zu hören. Ich konnte nicht vom Gegenteil überzeugen. Aber der Herr tut das, was er tut. Und wenn sich jemand vom Geist Gottes leiten lässt, dann reicht es nicht, dass wir es gehört haben. Dann ist es notwendig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Deswegen haben wir es aufgezeichnet. Ihr könnt es nachhören in aller Ruhe. Langsam, meinetwegen viertelstundeweise, CD anmachen oder Internet anmachen und es nachhören und euch damit auseinandersetzen. Es ist notwendig zur Auferbauung der Gemeinde. Und es ist ebenso notwendig, dass es richtig passiert. Nur das macht am Ende Sinn, alles andere ist Unsinn. Und dafür haben wir keine Zeit mehr. Wir sind am Anfang der Endzeit. Wir haben keine Zeit mehr für Unsinn. Ich bete für das Mittagessen. Herr Jesus, hab herzlichen Dank dafür, dass wir heute Morgen so viel gehört haben aus deinem Wort. Und vielleicht haben wir auch an dem einen oder anderen Punkt geschluckt. Aber wie mein Lehrer schon sagte, du kannst ja denken, was du willst, aber hör doch mal hin. Du könntest ja einen neuen Gedanken kriegen. Das soll unser Gedanke, unser Leitgedanke heute Morgen sein, dass wir wirklich mal hingehört haben und dass wir die Möglichkeit haben, es nachzuhören. Und jetzt gehen wir in die Pause und jetzt wollen wir dir danken für die guten Gaben, die wir dankend aus deiner Hand nehmen dürfen, die du hast wachsen und gedeihen lassen. Auch dafür geben wir die Ehre, wir preisen dich. Und sagen dir Danke. Amen. Amen.